Und Action! Ah, schau da, kommt er!
Thomas, Sam, die sind schon da!
Hallo, Sam! Hallo, Jan!
Jan, Sam, so, wir haben heute ein schönes Reisli vor uns. Ah, tust du jetzt schon einsteigen?
Ja.
Ah, schau jetzt, also.
Wir müssen bald los, oder?
Also, warte, wir steigen ins Auto ein. Jan, kannst du schnell das Mikrofon nehmen?
Ja, wir haben heute noch etwas vor, darum sind wir zwar nicht im Bus heute, aber doch motorisiert unterwegs, geht quer durch die Schweiz.
Ja, wir sind, das darf man sagen, in einem VW, aber nicht in einem VW-Bus, sondern in einem VW-Golf.
Jo, Giele, können wir los?
Ja, komm.
Ja, aber wir haben heute eine Audienz beim King Kong.
Ja, genau. Und Audienz ist wirklich das richtige Wort, weil wir schliesslich zum König fahren. Wir sind zum Beispiel auch sehr gespannt, ob er in einem Schloss wohnt. Ich weiß nicht, ist jemand schon mal bei ihm gewesen?
Ja, aber ich glaube, seitdem hat er noch mal umgezogen.
Schon?
Wir werden es sehen.
Ich bin gespannt.
Das ist in diesem schönen Frauenfeld. Und da gibt es ja auch schon irgendein Schloss. Und da brauchen wir das Navi eigentlich gar nicht. Wir können eigentlich zu ihm fahren. Was wir einfach zuerst noch schnell sagen müssen, ist, wenn ihr uns jetzt hört, dann gibt es vielleicht die einen oder anderen unter euch, der uns tatsächlich ein bisschen vermisst hat. Wir sind ja jetzt so lange weg gewesen. Wie wollen wir dem sagen? Ist das eine Kreativpause gewesen, Sam?
Ja, ich glaube, jeder braucht mal seine Auszeit. Und,
gewisse, ein bisschen Distanz.
Ein bisschen Abstand zu dem Velo. Und ja, schönes Wetter. Es ist Velowetter. Man könnte wieder.
Aber es ist jetzt so wärmer, der Bus ist sozusagen aus dem Winterschlaf erwacht und ist jetzt voller Energie und Tatendrang.
Genau, wir haben Anfang des Jahres eine Sitzung gehabt, so eine richtige Sitzung mit Traktanten. Und haben dann gefunden, wir machen wieder ein paar Folgen. Ihr könnt jetzt sicher nicht die Erwartung haben, dass wir da alle Wochen zu euch reden. Wir sagen Qualität vor Quantität. Aber wir haben sicher ein paar Folgen parat, haben schon ein paar Leute angeschrieben und freuen uns auf ein spannendes Podcast-Jahr.
Dann würde ich sagen, wir müssen losfahren.
Ja, warte, Moment.
Jetzt muss man aber zuerst noch den Autoschlüssel suchen.
Ja, da ist da irgendwann. Da. Gut.
Bus 33.
Bus 33.
Bus 33. Bus
33. Nach nicht einmal 2 Stunden Fahrt sind wir hier angekommen, im wunderschönen Frauenfeld. Schönste Wetter und haben hier Audienz beim King Kong, beim Stefan Kong. Hallo Stefan und merci, dass wir hier sein dürfen.
Hallo miteinander.
Wir haben uns riesig gefreut und wir haben schon auf der Herrenfahrt hierher überlegt, dass eigentlich du und wir als Podcast haben eigentlich sehr eine enge Verbindung und doch schon das eine oder andere erlebt, gerade hier zu Frauenfeld, wo du, wenn wir es richtig im Kopf haben, das erste Mal ins gelbe Trikot bist gefahren vor Tour de Suisse.
Ja, da muss ich auch enttäuschen. Also fast.
Fast
ja. Es war ja 2018, wo da in Frauenfeld Teamzeitfahrer war. Ich war noch bei BMC, wir haben das gewonnen. Und ich bin das erste über die Linie und habe um den eben das Trikot übernommen. Aber ich habe es tatsächlich schon im Jahr vorher getragen, 2017. Dort war ich Zweiter beim Auftaktsprolog in Cham. Und am nächsten Tag ist der Rowan Dennis irgendwie gestürzt oder hat einen Defekt gehabt und ist darum nicht mit der ersten Gruppe angekommen. Und ich habe dort das gelbe Trikot übernommen. Aber wir haben, wie soll ich mal sagen, sicher so eben wirklich voll Heimspiel und so. Es war schon auch speziell gewesen.
Und wir sind ja froh, weißt du es noch besser als wir. Das ist die richtige Reihenfolge, muss man sagen. Ja, und dann, sonst bist du halt auch uns immer verbunden gewesen, weil wir dann angefangen haben, so ein bisschen mit dieser Podcast-Geschichte. Weiss ich zum Beispiel noch, haben wir dann aber so ein Tippspiel gehabt, was die nächste Etappe, wie sieht es aus? Und vor dem Rennen habe ich dann auch mal mit dir reden. Und da hast du dann so spontan reagiert, ja, ich habe es gehört, dass ihr auf mich getippt habt. Und da bin ich aus allen Wochen gefallen, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass du uns hörst. Das ist sehr eine schöne Zeit für uns. Das haben wir so eingangs mal wollen erwähnen. Deine Verbindung zur Tour de Suisse ist auch sehr eng. Wie würdest du die beschreiben?
Ja, es ist eigentlich, also eben, wenn ich jetzt mal wirklich weit zurückspule, ich glaube, wenn mein Gedächtnis nicht täuscht, ich glaube 2004 war die Tour de Suisse in Wiefelden gewesen. Und das ist so die erste Saison, wo ich auch Rennen gefahren bin. Und nachher bin ich dort in die Tour de Suisse schauen und der Gregi Rast hat irgendwie so ein Zwischensprint-Trikot gehabt oder so. Und dann hat er mir sein Käppli gegeben da, nach der Siegerehrung und ich bin die Bidon sammeln halt, ja, so wie ein Fanboy, oder? Und ist schon das Rennen gewesen, wo mich inspiriert hat, oder? Es war so, so ja, zum Anfassen, sage ich mal, oder? Und international reden wir immer von der Tour de France oder so, aber das ist irgendwie so weit weg gewesen. Und darum würde ich schon sagen, ist Tour de Suisse eigentlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, der erste Bezug oder der erste Kontaktpunkt war mit dem Profiradsport. Aber damals undenkbar für mich, um überhaupt jemals mitmachen, geschweige denn eine Etappe gewinnen oder ein Leader-Trikot tragen.
Also bist du denn noch nicht Velo gefahren?
Mal, ich bin 2004 im Veloclub Fischingen und habe dort angefangen Velorennen zu fahren.
Mit 11, oder? Wenn ich es richtig gerechnet
habe. Ja, nicht ganz. Also ja, ich bin im November drum. Ja. Also ist quasi 10 halb, ja. Oder ja, aber schon, ja, ich sage auch nichts mit 10, aber ja, in dem Jahr, wo ich 11 geworden bin. Mein erster Rennen war dort in Vorarlberg. Ich habe dort noch nicht in Vorarlberg gewohnt, aber das war mein allererster Velorennen gewesen. Und irgendwie zwei Wochen später war in Merville das Velorennen gewesen, und dort habe ich auch schon mein erstes Rennen gewonnen. Also ich war schon in dem Sport drin, aber ich habe keine Ahnung gehabt, weil ich habe niemanden in der Familie, der irgendwelche Ahnung hat vom Radsport. Meine Mama hat irgendwie gesagt, ja, wir müssen eine gute Sonnenbrille kaufen. Sind wir da in so einem Optikogeschäft, so eine Brille gekauft mit drei verschiedenen Gläsern, die ich auswechseln konnte. Aber Phonak-Helm hatte ich angehabt. Eben irgendwie so ein Liebli von VC Fischingen und eine Hose war eine, die mir mein Nachbar geschenkt hat. Und so bin ich an den Start gestanden, oder? Und keine Ahnung von nichts, aber einfach mal Vollgas, ja.
Und du hast gesagt, aber von deiner Familie ist jetzt nicht gross im Radsport daheim gewesen. Was ist denn das gewesen, wo der Auslöser ist gewesen bei dir, dass du gesagt hast, hey, ich will das ausprobieren, ich will in Veloclub oder ich will Velorennen fahren mit 10?
Also ich bin ein Bub gsi, wo schon immer ja, sehr viel oder den ganzen Tag draußen war, ja, wirklich bis zu vom Morgen bis zum Abend eigentlich oder nach der Schule bis zu Sonne unter ist und ich hatte so ein BMX gehabt, bin mit dem bei uns im Quartier rumgefräset, das sind so ein paar Häuser gsi und dann bin ich, also sind eigentlich nur so Quartierwägli gsi, also nur Fusswägli und bin wirklich da um die Blöcke rum gesauset und dann halt bis mir irgendwie überstellt hat, oder, weil ich zu schnell durch die Kurve bin. Und der eine Nachbar, der so fast wie ein Ersatzgrossvater war, der hat mich immer gesehen, dort so rumfräsen und hat gesagt, du weißt schon, du könntest ja mit anderen messen, oder? Es gibt Velorennen und so. Und ich so, ah, schon, wo denn? Ja, musst in den Veloclub und so. Ja, wie kann ich in den Veloclub? Und dann bin ich zur Mama und gesagt, ich will Velorennen fahren. Also ja, eben, okay, Veloclub. VC Fishing ist so der Club in der Region gewesen. Der Alex Zülle ist zum Beispiel dort gefahren. Seine Schwester hat bei uns im Dorf gewohnt. Und dann hat meine Mutter dann seine Schwester gefragt und so über drei Ecken. Und dann hat meine Mama gesagt, du, aber wenn du willst gehen, dann musst du selber den Präsidenten anrufen. Dann habe ich so als 10-jähriger Bube das Telefon in die Hand genommen und da dem Alex Frey angerufen und gesagt, ja, grüezi, ich will Velorennen fahren. Also ja, schön und gut, gib mal deine Mami. Und dann haben sie das irgendwie eingefädelt, dass ich dort keine Radsportschule, die haben wir dann auch wirklich dann so wie so Leih-Rennvelo gehabt, wo du hast mieten für eine Saison. Und dann haben sie mir zuerst so ein uraltes Stahlvelo gegeben mit Rahmenschaltung. Und nach zwei Wochen haben sie dann schon gemerkt, ja, der Bub kann etwas. Und dann haben sie mir gerade aufgerüstet und dann habe ich damals so ein Alu-Velo mit einer Carbon-Gabel und ja, für mich war das Nonplusultra gewesen, oder? Ja, als ich dann das Rennvelo bekommen habe und von meinem Nachbarn habe ich dann das erste Velo-Trikot, also so Liebli und Hose geschenkt bekommen und dann hat das irgendwie so ein bisschen angefangen, ja.
Und du hast vorhin gesagt, das zweite Rennen hast du dann schon gerade gewonnen. Ist das auch der Moment gewesen, wo du für dich gemerkt hast, Amo, ich habe da auch ein Talent?
Also eben so, ich bin zum Teil ein bisschen Velofahrer oder auch mit meinem Nachbar und dann hat er schon gesagt, ja, also der eben, da ist schon, der mag schon extrem gut für sein Alter. Und ich bin damals, habe mich als Bergflo betitelt und das Rennen Merville, dort war also die Schweizer Meisterschaft gewesen. Dort hat es so einen Anstieg, was ist der vielleicht, ist nicht lang, oder? Heute wäre das so ein Hügeli, aber damals hast du das Gefühl, das ist ein riesen Berg und wir so eineinhalb Runden müssen und das erste Mal, als wir dort rauf sind, habe ich schon mal so ein bisschen leicht gezuckt und so ein bisschen angegriffen. Und dann war es so ein Vierländer-Cup, also Bodensee. Dann hat es auch Deutsche und so dabei gehabt. Und ich weiß nicht, ich habe mich halb verspöttelt. Ich habe sehr wahrscheinlich ausgesehen, ja, du hast gesehen, sehr wahrscheinlich, dass ich nicht so, also ja, ich bin halt nicht so eben, wie soll ich sagen, perfekt angelegt gewesen. Ich habe, glaube ich, sogar ein Langarm-Trikot angehabt, obwohl es über 20 Grad war und so. Und nachher haben sie so ein bisschen ausgelacht und so. Und in der nächsten Runde habe ich halt unten voll attackiert. Und dann habe ich auch gesehen, wie die Profis aus der Flasche trinken. Und dann habe ich auch irgendwie nach 20, 30 Sekunden Angriff, da habe ich eine Flasche aus dem Wiederhalter rausgenommen. Das war noch so eine alte Helvetia-Flasche mit so einem Deckel. Und habe einen Schluck genommen und nachher habe ich die fast nicht mehr in meinen Wiederhalter reingebracht. Und ich so dachte, Scheibe, ich kann die nicht wegwerfen. Das ist meine einzige Flasche, die ich habe. Oder? Also, und dann habe ich die irgendwie dort da reingefingert und hat dann so trotzdem können den Vorsprung über die Kuppe retten. Und von dort war es noch etwa ein Kilometer gewesen, bis ins Ziel. Und haben einen Solo-Sieg können feiern.
Mit Bidon.
Mit Bidon, genau. Ist fast wichtiger gewesen, wahrscheinlich in dem Moment für mich. Und also ich bin wirklich völlig unbeschwert an den Sport angeführt oder angekommen. Und ja, meine erste Saison war bis heute die erfolgreichste. Ich habe von 10 Rennen 5 gewonnen. So eine hohe Siegrate habe ich nie mehr gehabt in meiner Karriere. Aber es war völlig unbeschwert gewesen, oder? Ich war im Veloclub Fischingen in der Radsportschule. Drei Radsportschulleiter, die waren damals alle 22 oder 23 gewesen. Und das waren wie so die grossen Brüder, gewesen, so die coolen jungen Männer, oder? Und hast denen irgendwie so ein bisschen nachgeeifert und die haben das völlig locker gemacht. Und das ist mir dann erst bewusst worden, als ich in dem Alter war, wo die waren, wo die Radsportschule geleitet haben, dass das eigentlich extrem eindrücklich ist, dass die eben mit 22 gesagt haben, das Dritte, wir machen die Radsportschule. Mhm. Und für uns damals halt mega cool und darum ist das für mich wirklich Spass gewesen. Also gerade in den ersten Jahren ist Velofahren für mich wirklich, purer Spass gewesen.
Und bist du auch am Bildschirm geklebt und hast die Profirennen geschaut?
Nein, es hat nicht. Eben da mein Nachbar, der hat mich auch dann im Frühling, so wenn Mailand San Remo ist, gesagt, ja Stefan, komm, geh Velorennen schauen und so, Mailand San Remo. Und ich muss auch sagen, Mailand San Remo ist ja nicht gerade das spannendste Rennen bis irgendwie zu der Cipressa oder so. Und nachher sind sie dort an dem Meer entlang gefahren und ich dachte, ja, schön, aber was will ich da, oder?
Velofahren.
Ja, wirklich. Also ich bin als Bub, oder eben, ich habe alles Mögliche gemacht, auch Sport. Aber nein, reinhocken und Fernsehen schauen, das ist, ich muss bis heute sagen, ich bin ein schlechter TV-Konsument von Velorennen. Also wenn ich auch so mit meinen Berufskollegen vergleiche, sage ich mal, würde ich sagen, bin ich einer von denen, der am wenigsten Zeit vor dem Fernsehen hockt bis heute,
Und jetzt diese Saison bist du natürlich fast gezwungenermaßen, also ja, unfreiwillig wieder mehr auch vor dem Fernsehen gewesen, hast die Rennen geschaut, wie hast du dich da jetzt plötzlich fast wieder ein bisschen zurückgefunden, so wie als Kind, dass jetzt plötzlich halt die Rennen, die zwischendurch halt jetzt die Frühjahrsklassiker, die ja eigentlich immer dein Highlight oder sicher dein erste Highlight vor der Saison ist, plötzlich am Fernsehen schaust. Wie ist jetzt das für dich gewesen?
Ja, es ist wirklich eine ganz neue Situation gewesen, sage ich mal. Ich schaue wirklich auch relativ wenig Rennen und nachher wollte ich irgendwie E3 schauen und das ist irgendwie nicht auf dem Eurosport gekommen und auf Sportsass auch nicht gekommen. Und dann habe ich einen Kollegen geschrieben, hey, wo schaust du eigentlich die Rennen, seit es GCN nicht mehr gibt? Und also, ja, musst du da HBO Max Abo machen und so. Und dann habe ich wirklich so ein Abo gelöst, damit ich die Velorennen schauen kann. Wir haben ja wir haben auch keinen Fernseher da zu Hause. Und dann habe ich es halt unten auf der Rolle, oder? Wenn ich damals da jetzt ein bisschen pedalieren konnte, habe ich die Velorennen geschaut. Und Flandern und Rubens, dort habe ich wirklich... bin ich dann zum Fabio Christen geschaut, der wohnt da im Nachbardorf. Da habe ich mich dann schon gefreut drauf, oder? Also, dort habe ich dann schon das auch wirklich wollen schauen und verfolgen. Und dann haben wir wirklich eigentlich die letzten 130 Kilometer am Fernsehen geschaut, so wie es sehr wahrscheinlich die meisten machen, oder? Die den Sport irgendwie lieben zum Zuschauen. Und viele haben mich dann gefragt, ja, hat das nicht mega weh tut quasi, um das Rennen zu schauen. Aber eben, am Tag vor oben bin ich an den Stöck gelaufen und morgen irgendwie eine Stunde mit 100 Watt Velo gefahren. Also mit dem kommst du nicht mal in der neutralen Phase mit. Und haben mir gesagt, ich bin so weit weg, oder? Um irgendwie auf dem Niveau zu sein. Und darum ist das wie, das hat nicht irgendwie weh da oder so. Ich glaube, das war eher die zwei Wochen nach dem Sturz gewesen, bis ich es irgendwie auch können. Den ersten Dinge ein bisschen verdauen, oder? Aber nachher habe ich die Rennen wirklich so ein bisschen als Fan geschaut und gerade Flandern und Ruben habe ich wirklich die letzten 3-4 Stunden geschaut, so ein richtiger Radsportfan.
Das führt uns natürlich auch zur Frage, eben, du hast den Sturz gehabt, die Verletzung bei Omloop hat Newsblatt, das ist das Opening Weekend, wo eigentlich die Frühjahrsklassiker so richtig losgehen. Wie geht es dir heute?
Ja, eben, das war der 28. Februar gewesen. Seitdem sind etwa 7 Wochen vergangen. Im Verhältnis zu dort geht es mir super, oder? Also ich bin jetzt wieder draußen auf der Straße am Trainieren, kann wieder ohne Stöcke laufen. Ja, und spüre nicht mehr wahnsinnig viel. Also sicher bin ich noch weit weg von meinem normalen Fitnesslevel. Und auch, ja, ist jetzt nicht, also die Verletzung ist noch nicht 100% auskuriert, selbst sicher nicht. Aber ja, im Verhältnis zum, sage ich, Tag 1 nach der Operation geht es mir sehr gut. Wir hocken da bei mir in der Stube und ich sitze auf dem Sofa, wo ich die ersten 10 Tage vor allem gelegen bin. Und ja, darum geht es mir schon viel besser, ja.
Das freut uns natürlich sehr, sehr zu hören. Und gleichzeitig hast du natürlich jetzt sehr gefällt bei diesen Frühjahrsklassikern, wo du ja eine spezielle Beziehung dazu hast. Also, vielleicht können wir schnell sagen, wir hocken da bei dir in der Stube und eigentlich deutet nichts daran her, dass da ein Veloprofi ist daheim, ausser dort der steht quasi der Paris-Roubaix 2022. Und jeder, der Radsport gerne hat, bekommt da natürlich ja, Hühnerhut.
Und zwingt auch, ist echt so ein Stein schwer.
Ja, kannst du mal aus dem Gestell rausnehmen. Also er ist ja, ich war dort ein Roubaix auf dem Podest, ich war Dritter, wie du gesagt hast. Und das ist eigentlich wieder ein kleiner Bruder auf dem Grossen. Also er ist auch wirklich auch in Grösse kleiner als der Siegerstein. Und darum habe ich irgendwie gesagt, also einerseits finde ich es, ja, würde ich sagen, die kühlste Trophäe im Radsport. Einfach rein optisch auch schon. Weil sonst sind es nämlich so, ja, so ein bisschen mehr schöne oder weniger schöne Pokale, die du da irgendwie bekommst. Und ja, für mich ist es so, alles, was mit Radsport ist, ist bei mir im UG, also im Keller unten. Ich habe dort also ein Atelier für die Velos und so. Und da, wenn ich sage immer, wenn ich raufkomme, oder also ich auch dusche und alles, und wenn ich raufkomme, dann ist eigentlich so ein bisschen der Veloprofi oder der Velofahrer Stefan, der bleibt im Keller und dann komme ich rauf und bin halt irgendwie Vater, Ehemann, was auch immer. Ja, und so sind eigentlich die Welt ein bisschen getrennt. Und der Stein finde ich eben optisch sehr cool und es war auch immer so ein bisschen der Anspann gewesen. Es gibt auch noch einen grossen Bruder von dem, oder? Und ja, wäre irgendwie schon das Ziel zum... Also das hätte, wir würden sicher noch ein Plätzchen finden, ja, da im Gestell für den.
Ja, weil wenn man ins Gestell schaut, kann man sagen, die Babybücher, die gehen dann irgendwann noch weg. Also mir denken, da hat es schon noch Platz.
Ja, vielleicht kann ich dann auch mit dem Noah, meinem älteren Buben, einen Deal machen, dass wir dort Globi-Bücher rausnehmen können. für den Baby. Nein, da würden wir schon noch ein Plätzchen finden, ja.
Wir haben eben beim Herrenfahren auch gesagt, wir wollen unbedingt mit dir auch über die Faszination von diesen Klassikerrennen reden, weil die bedeuten dir sehr viel. Ja, Jan?
Ja, weil eben, wir schauen sie wie jetzt du das Jahr auch, aber sonst natürlich eben, wir schauen sie am Fernsehen und dort ist die Faszination ja wie klar, es ist super spannend zum Schauen. Jedes Jahr fährt es schon noch fast früher an und es passiert die ganze Zeit etwas und die Pflastersteine, wie man dort drüber fährt. Dann sehen wir aber so die Slow-Mos. Am Fernsehen ist das ja super, aber als Fahrer, oder? Ist es ja eigentlich auch, das sind extrem harte Bedingungen. Es ist oft, jetzt das ja nicht, aber es ist oft auch noch schlechtes Wetter, es ist Regen, es ist kalt, die Schläge, all das. Weißt du, was macht denn für einen Fahrer die Faszination aus? Dass man jedes Jahr im Frühling wieder voll dort sein.
Ja, gell, es ist so ein bisschen ambivalent. Ich würde sagen, es ist zum Teil fast ein bisschen Hassliebe, oder? Also einerseits, eben du weißt, es wird extrem hart, physisch, es wird ein riesen Kampf, nur schon die Positionskämpfe, oder? Es ist wirklich, ja, du musst die ganze Zeit dran sein. Und ich bin jetzt nicht ein Fahrer, der sagt, boah, cool, ich kann da mit 180 anderen verrückten Velofahrern irgendwie um Position kämpfen, zum als erstes das 1,5 Meter breite Strösschen fahren. Es ist eher so ein bisschen Mittel zum Zweck, wo halt musst machen. Und gell, nachher mit den Rennen ist auch so, wenn du halt gut bist, dann macht es Spass. Oder? Also wenn du wirklich vorne bist und eben irgendwie Quaremont zuvorderst vorne kommst, irgendwie in der zweitletzten oder letzten Passage und die Tausende von Leuten in 4er, 5er, 6er Reihen auf jeder Seite von dem Wegli quasi Strasse, kann man wirklich sagen, dreht voll durch. Oder? Und das ist schon, du merkst halt, wie es auch die Fans und einfach die Zuschauer einfach nochmal anders mitnimmt als jetzt irgendein anderes Rennen, oder? Und darum willst du natürlich auch performen, willst du gut sein. Ich habe zum Beispiel noch einen Fanclub in Belgien mit, glaube mittlerweile über 150 oder noch mehr Mitglieder. Und die sind in der Nähe von Antwerpen daheim. Wenn der Start wechselt immer ab mit Brügge und Antwerpen. Wenn in Antwerpen ist, dann bin ich die Jungs Diego besuchen. Und nachher läufst du in den Raum rein und dann hat es irgendwie 80 verrückte Belgier, die anfangen, da den King-Küng-Song singen. Und dann bist du schon einmal so, okay, ja, das ist schon, also eben, wenn du irgendwie noch zusätzliche Motivation brauchst, dann hast du sie dort. Und das ist einerseits die Faszination an diesen Rennen und andererseits ist irgendwie auch so ein bisschen das, eben das Paradox eigentlich, dass du mit diesen hochmodernen Rennmaschinen und alles irgendwie aerodynamisch optimiert und weiß doch nicht, alles eben durchgeplant und hast irgendwie das Gefühl, ist schon fast irgendwie, ja, pures Hightech, was wir da machen. Und dann fahren wir über ja, mehr als 100-jährige Strössli, die zum Teil mehr einem Herdöpfelfeld gleichen.
Und die Schafe vorher noch abgerasset haben.
Genau, ja. Ja, und irgendwie 3 Wochen vorher sind irgendwie die Bauern dran, ihre Felder da beachern und nachher fährst du dort drüber rein, oder? Und eben es rumpelt und es tätscht und klopft. Und klar ist natürlich für das Material ein riesen Verschleiß, aber ja, eben dann ist ja wirklich so die Hölle des Nordens, Paris-Roubaix ist so der Abschluss von dieser Kampagne. Und eben auch so ein bisschen, dass es ist wirklich, ich glaube, dort, wo das Material am meisten das Limit kommt im ganzen Jahr und sicher auch der Körper, weil es gibt vielleicht physisch schon noch andere harte Rennen, aber wo halt einfach, es ist das Rennen, wo du wirklich nach dem Rennen bist, du tot kaputt und halt nicht nur die Beine, sondern der Rücken, die Arme, die Hände, aber auch mental, weil dich das halt einfach mega fordert. Nur schon die Schläge, also sagen wir, die, die unter euch gehen biken, sage ich, nach 5 Stunden biken, bist du irgendwie anders kaputt, als wenn du 5 Stunden Rennvelo fährst, oder? Auch wenn es physisch vielleicht gleich hart ist, von dem, was du leistest, aber halt nur schon durch die Schläge, das konzentriert sich. Und so kannst du dir ein paar Ruben auch noch ein bisschen vorstellen, nur dass halt ja, mit 50 oder 40 plus über die Pflasterstein ja, reinrasst ist.
Wir sind alle drei noch nie live vor Ort gewesen. Was ist denn das, was so rundum, was bekommst du damit, was passiert da rundum, also bei so einem Klassikerrennen?
Also die Rennen in Belgien, eben wie mit Abschluss der Flandern-Rundfahrt, das ist schon so ein bisschen Halligalli oder Zirkus, oder? Also da werden riesen Festzelte aufgestellt, eben, ja, wenn du nicht mehr ganz schnell durchfährst, dann merkst du auch, dass die meisten irgendeine Bierfahne haben am Quarremont. Also das ist schon so ein bisschen Volksfest, und Velorennen in einem, oder? Und wir sind irgendwie so die Gladiatoren, die in diesen Festspielen so die Attraktion sind. Und in Roubaix ist dort das Feeling ein bisschen anders, weil es halt eben, du fährst wirklich von A nach B und halt in Flandern, zum Beispiel der Quarremont, fährst 3 Mal. Und dort hat es auch sehr, sehr viele Leute, aber dort, ja, wie soll ich sagen, bist viel mehr in deinem Tunnel und konzentriert. Eben sagen wir, Flandern-Rundfahrt am ersten Quarremont oder so, nimmst du das viel mehr mit, oder? Oder auch im Vorfeld, da merkst du halt, Belgien ist das Radsportland par excellence, oder? Also es ist die ganze Woche, ja, oder mit, eben mit den Rennen schon in der Woche vorher mit E3 Gent und dann am Mittwoch vor Flandern hast du noch quer durch Flandern, wo so die Stimmung wirklich so aufgebaut wird und dann ist der Höhepunkt am Sonntag und wenn du wegen einem Kaffee anhaltest, hat es so viele Leute, die fragen, ah, fährst du Tronde und so. Und das ist bei Paris-Roubaix ein bisschen anders, aber du merkst halt einfach, Paris-Roubaix ist das Rennen, wo halt auch die Leute fasziniert, die mit dem Radsport nicht mega viel zu tun haben, weil es halt eben einfach so, es ist einfach einmalig, oder? Also das, ja, darum sind beide Rennen sehr cool und ich finde immer, wenn ihr das Rennen schauen wollt, würde ich die Flandern-Rundfahrt empfehlen, einfach aus dem Grund, um nur schon mal sehen, was der Radsport überhaupt für einen Stellenwert hat in Belgien. Und du hast über 1 Million Leute am Strassenrand und einfach, ja, so ein bisschen die Stimmung zum Aufsaugen ist halt Flandern perfekt, oder? Weil dort kannst du wirklich, du kannst stark schauen, du kannst das Rennen 3-4 Mal schauen und bei Roubaix musst du fast so einen Punkt aussuchen und dann fräsen sie einmal durch und das war's, ja.
Das, also meine Frage wäre ein bisschen, ist das jetzt eine Einladung gewesen? Dürfen wir da mal mitkommen?
Ja, also ich kann es auch nicht organisieren, aber ja, ich könnte sehr gerne schauen. Eben, ich kann es nur wärmstens empfehlen, es ist auch wirklich super organisiert. Ja, auch meine Familie ist schon mehrmals schauen, sie wären auch dieses Jahr kommen. Und ja, also meine Schwiegereltern, die sind jetzt irgendwie, sind auch schon ein paar Mal da oben gewesen. Weil es halt einfach schon sehr, sehr faszinierend ist und ich glaube, das ist auch ein Rennen, das ich, wenn ich irgendwann mal wieder aufhöre, sicher auch mal wieder live vor Ort schauen.
Du hast vorher noch die verrückten Belgier, die einem Schweizer folgen und Fanclub sind. Du hast die Fanclub angesprochen. Wie ist das so? Oder ich stelle mir es noch so speziell vor. Du bist Radfahrer, du bist aus der Schweiz und eigentlich dein grösster Fanclub ist aus einem Land, wo du eben ab und zu hergehst. Und kannst du mir auch ein bisschen erzählen, wie ist das so, so einen Fanclub zu haben, der so weit weg ist?
Ja, das ist eigentlich cool, weil die Leute fragen, also so vom Team, wenn sie einen Busfahrer oder so, wenn da mit dem Fanclub kommt und für sie ist zum Beispiel Omloop ist ihr Highlight-Rennen, weil sie sagen, eben, das ist ein bisschen kleiner als die Flandern-Rundfahrt, das ist das erste im Jahr und sie haben immer gesagt, wenn wir uns können wünschen, das Rennen, das du gewinnst, dann wäre es der Omloop, oder? Mhm. Und nachher, auch da an dem Tag, wo ich gestürzt bin, sind die gekommen, am Start, das 30. oder so, kommen sie da daher und dann in Full Merch gekleidet, oder? Also mit Jacke, Hüte, Schäl, Fahne, also und dann, also ja, die sind wirklich extrem gut aufgestellt. Und nachher fragen sie mich, ah, da, ist das irgendwie eine Familie von dir oder Freunde? Dann sage ich, nein, ich kenne die, also mittlerweile kenne ich ja die Leute ein bisschen, aber nein, ich kenne die grundsätzlich nicht. Das sind irgendwie 5 Freunde gewesen, wo damals ist der Greg van Avermaet in seiner Primetime gewesen und hat fast jedes Rennen gewonnen. Und dann haben sie gesagt, ja, jeder ist Fan von Greg, weil sie kommen in einem Dorf, wo irgendwie 10 Kilometer entfernt ist von dort, wo der Greg van Avermaet wohnt. Und dann haben sie gesagt, ja, uns hat dein Fahrstil gefallen und halt so ein bisschen die Kämpfermentalität, die sie bei mir gesehen haben. Dann haben sie gesagt, wir sind jetzt Fan von Stefan Küng, oder? Und haben dann irgendwie King Freunde getauft und was auch immer und irgendwie... ja, unser Aufstieg war wie so parallel gewesen, oder? Also die sind dann voll, ja, jetzt voll gepackt und ich bin als Velofahrer, haben wir mehr Erfolg gehabt. Und dann sind halt die wirklich, also die sind überall sind die gewesen, oder? Also an den WM, sechs auch Harrogate, sind sie Avaron gewesen, dort in England, wo ich Dritter geworden bin. Wo die WM war, in Löwen, haben sie ganze Kurve gekapert auf dem Siakü mit irgendwie 50 Leuten. Und eben, die sind richtig, richtig aktiv, oder? Die sind im 24. sind sie in die Schweiz gekommen, auf Zürich, und dann hat es quasi so ein bisschen die Reunion gegeben vom Schweizer Fanclub mit eben dem belgischen Fanclub. Und mein Schwiegervater hat da eine ganze Schweiz-Experience gegeben, weil sie sind eben schon aufs Zeitfahren gekommen, sind eine Woche da gewesen, bis zum Strassenrennen. Und dann ist er mit denen zum Beispiel auf der Sentis, und ich habe das Höhentrainingslager gemacht, ist mit denen, die sind quasi schauen, wo ich in der Schule bin. Also wirklich so ein bisschen,
das, ja. Was die anderen Leute in Hollywood machen, wenn sie wissen, ja, dass genau. George Clooney so...
ja. Genau.
Und das Band der Einstein.
Genau, sind sie da ein bisschen auf Spurensuche gegangen. Und es ist einfach, ich finde, was ich so cool finde an denen ist, weißt, sie erwarten einfach gar nichts. Oder? Also sie stehen vor einem Bus und wenn ich jetzt nicht rauskommen würde, um ein Foto machen oder so, die wären überhaupt nicht irgendwie eingeschnappt oder so. Und sie sagen immer, oh, aber nein, also, gell, wir wollen dich da nicht stören in deiner Vorbereitung. Sie sind extrem respektvoll und sie machen es wirklich in dem Sinn bedingungslos. Oder? Sondern weil sie einfach Freude haben an der Sache, sicher haben sie auch Freude an mir. Und, aber sie lieben schlussendlich auf den Radsport und das finde ich mega cool, oder? Und eben, die kommen jetzt, also ich bin immer wieder beeindruckt, was sie da für neue Ideen haben, eben auch mit dem Lied, das sie gemacht haben, wo die Zeit lang schon ein rechter Ohrwurm war. Und ja, ich würde sagen, sicher mir als, oder für meine Popularität als Fahrer hat es sicher, ja, eigentlich geholfen, ohne dass sie das vielleicht beabsichtigt haben, eben gerade das Lied, dass, wenn ich irgendwie an der Tour de France irgendwo ein Gruppetto hineinkommt, dann höre ich immer wieder das, wo irgendwelche Leute am Strassenrand singen. Und so hat es eigentlich schon etwas ganz Cooles gegeben. Und ja, es ist wirklich einfach cool, so Leute haben, die so einfach, oder ja, so kannst du begeistern.
Also, liebe Zuhörer, ihr dürft Pause drücken, es ist überhaupt kein Problem. Dann sucht ihr bei dem Provider, wo ihr seid, nach King Küng heisst
es. Ja, und sonst könnt ihr auch einfach bei King Küng Freunde, King Küng Freunde heissen die offiziell, auf ihre Homepage und dann haben sie dort, weil auf Spotify sind sie eben nicht.
Ja. Aber wir sind jetzt schon zur Einstimmung, wir müssen natürlich jetzt so bei Herrenfahrt,
mal gelassen. Ja, es ist wirklich ein Ohrwurm und ein Kollege von mir, irgendwie sein Sohn, hat das immer lassen und dann plötzlich läutet er mir irgendwie an und hat gesagt, ja weißt, ich habe jetzt dem Louis müssen sagen, nach dem 10. Mal das Lied lassen, komm, wir läuten doch einfach am Stefan an, weil ich kann es langsam nicht mehr hören.
Das so gut.
Die Popularität, die du angesprochen hast, das muss man ja schon sagen, das ist in der Schweiz, ist die würde ich jetzt sagen, ist man weit davon entfernt, dass wir fanatische Radsportnation wären. Ist das etwas, was du wo du sagst, finde ich schade, das vermisse ich sehr? Oder hat es auch vielleicht etwas Positives, dass wenn du in der Schweiz bist, endlich deine Ruhe hast und nicht auch noch jedes Mal Leute, die kommen, Leute oder wenn du trainieren bist oder zurufen etc.?
Ich glaube, es liegt sicher auch so ein bisschen am Naturell von uns Schweizer, oder? Wir sind eher so ein bisschen reserviert, auch ein bisschen Understatement und so. Und das finde ich per se schon angenehm, oder? Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie, wie soll ich sagen, das irgendwie vermisse oder so, oder? Ich merke es auch, dass halt gerade Tour de Suisse ist schon so ein bisschen der Inbegriff vom Profi-Radsport in der Schweiz. Und gerade dort, wenn ich auch gut fahre und so, dann werde ich eben irgendwie Posten angesprochen oder was auch immer. Aber sonst gefällt es mir eigentlich ganz gut, so wie es ist. Eben, man kann sich darüber streiten, ja, ob es irgendwie besser wäre, wenn die Popularität vom Radsport so gross wäre in der Schweiz. Ich glaube, es hat schon recht viele Leute, doch auch in der Schweiz, die den Radsport sehr intensiv verfolgen. Ich habe das Gefühl, eben gerade auch so Tour de Suisse und so, hat damit schon eben auch wirklich gutes Publikum am Strassenrand. Aber ja, wenn ich irgendwie so sehe, in Greg oder so in Belgien, eben in seiner, im Höhepunkt von seiner Karriere, dann ist schon, schon zum Teil natürlich eben, egal wo du hingehst, es irgendwie Leute, die dich ansprechen. Aber ich finde, Belgien ist auch noch okay. Dort ist Frankreich schon einmal anders. Ich habe es mit Thibaut Pinot erlebt, wo er wirklich auch über 2019 der Tour mal Etappe gewonnen und ist doch der stärkste Bergfahrer der Tour de France und alle haben das Gefühl gehabt, ja, der holt sich den Sieg noch, bevor er sich dann verletzt hat. Und dort sind irgendwie jedes Mal, wenn wir im Hotel angekommen sind, sind 300 Leute gestanden, alle haben etwas wollen von ihm. Und dort ist halt wie so gewesen, ist nicht mal eben so der Respekt. Ja, dass ein Athlet halt eben nach so einer, der hat auch schon einen langen Tag und vielleicht einfach mal ein bisschen Erholung und auch mal ein bisschen Ruhe braucht. Und wir haben dann, wir müssen so ein Bodyguard organisieren, das hat einen Busfahrer gemacht, die Rolle, die uns so ein abgeschirmt hat, weil wenn du dort Nein sagst und sagst, ja, ich habe jetzt keine Zeit zum Foto machen, dann sind die ein bisschen betüpft und so und das kann unter Umständen dann halt schon auch eine Bürde sein. Das ist nicht, weil er das irgendwie nicht will, aber eben gerade an einer Tour, wo die Tage so vollgeladen sind und du eigentlich alle Erholungszeit brauchst, kann dann das natürlich schon auch eine Challenge sein, wenn du dann irgendwie ein Publikum hast, das extrem viel von dir erwartet. Und dort ist das in der Schweiz schon sehr angenehm.
Ja, und da hat auch noch vielleicht die Medien oder in Frankreich, wo das ja schon im Vorfeld auch immer schon, es sehen wir jetzt ja wieder beim Paul Sexas, also wo das schon aufbauen und die Erwartungen schon sehr früh so gross machen. Und dann wird das auch ein bisschen Selbstläufer zusammen mit den Fans, oder?
Ja, klar, eben, es ist so ein bisschen Huhn-Ei-Frage, oder? Ich glaube, es führt halt das eine zum anderen. Eben sicher irgendwie die Medien, ich meine, seit dem Ino, jetzt bin ich falsch, oder?
Ich bin Statistiker nicht so gut, wie wir schon ganz am Anfang herausgefunden haben.
Doch, Ino ist der Letzte, oder? Ja. Wo die Tour gewonnen hat, wartet natürlich alle drauf und eben die Tour de France überstrahlt natürlich alles, gerade auch in dem Land. Eben sagen wir mal, wenn man irgendwie auf die Covid-Zeit zurückschaut, die haben geschaut, dass der Anlass einfach durchgeboxt wird, oder? Also dort kann man was wollen. Und die Nation, die Grande Nation, eben, ich habe das Gefühl, irgendwie auch, ja, die wünschen sich alle auch einen Toursieger, um irgendwie zeigen, hey, wir sind es wieder einmal so richtig zu oberst oben. Und ich finde es sehr eindrücklich, auch wie das der Paul Sexa so ein managt, oder zumindest so, wie es von außen wirkt, sehr abklärt.
Hast du das Gefühl, das unglaublich junge Alter, oder?
Genau. Hast du irgendwie das Gefühl, als hätte es da schon mit dem Milchfläschchen im Babyalter mitgegeben, die Abgeklärtheit? Ja, das ist schon sehr eindrücklich, weil der einzige so ein Druck von den Medien oder so, den ich verspürt habe, ist, ich bin halt gekommen als Junge, ich bin Weltmeister geworden auf der Bahn, dann mit dem Weltmeistertrikot Europameister zu kränken, habe auf der Straße gerade Etappen gewonnen an der Romandie und so. Und dann haben wir das Gefühl, ja, wir haben unseren Nachfolger für den Fabian Cancellara. Und ich bin eigentlich gerade in meiner ersten Karriere ja immer Räume gemessen worden. Und dann weiss ich noch, bin ich eben Dritter geworden am WM-Strassenrennen in Harrogate 2019. Und dann hat mir irgendwie der Blick-Journalist gesagt, ja, jetzt hast du endlich mal ein etwas gezeigt zu dem, was du fähig bist. Aber jemand mit deinem Potenzial kann eigentlich nur mit Gold zufrieden sein. Und eben, ich würde lügen, wenn ich würde sagen, ja, das hat mich alles kalt gelassen. Und eben, hast du immer die Leute, die sagen, ja, du darfst Medien gar nicht lesen oder was über dich geschrieben wird. Aber du nimmst es ja doch irgendwie wahr. Und ich habe es ja auch mit Thibaut Pinot erlebt, weil das eben dort an dieser Tour de France, ist ja nicht nur die Leute, eben, die im Hotel warten. Das ist, du merkst es eben in den Medien. Das ist ja sogar der Präsident dort gewesen, eben auf dem Tourmalet. Und eben, der gibt ihm quasi mit, hey, das ganze Land schaut auf dich und hofft mit dir mit. Und du trägst irgendwie die Last von 60 Millionen Leuten auf deinen Schultern. Und ja, also das ist schon nicht ohne, oder? Und ich glaube, das ist schon auch ein Grund, wieso jemand, ein französischer Fahrer, auch ein bisschen an dem Druck zerbrochen ist. Und vielleicht ist da die junge Generation anders und lässt das wirklich viel weniger an sich an.
Du hast mehrere Stationen gehabt, eben, du warst beim Team BMC und nach einem Jahr bei Groupama FDJ, jetzt der Wechsel zu Tudor. Über die Teams und Stationen wollen wir noch reden. Ich würde gerne noch schnell den Klassiker-Teil ein bisschen abschliessen, noch mit der Frage, du hast eben seit 2015 kein Paris-Roubaix verpasst, du hast viel Rennen gefahren. Wie haben sich denn die Rennen in diesen 10 Jahren verändert?
Ja, extrem. Also Paris-Roubaix war damals 2015 mein erstes World-Tour-Rennen als Profi. Ich bin vorhin irgendwie eine Handvoll Rennen gefahren und dann bin ich dort schon einmal recht auf die Welt gekommen, weil es halt einfach eine ganz andere Intensität war, schon damals. Aber wir sind damals noch mit Goli gefahren, also mit Schlauchreifen, Felgenbremse und ja, also wirklich, wenn die Velos heute nebeneinander stellen, da siehst du von dort her schon riesige materielle Entwicklung.
Wie hättest du noch eins? Die Rahmen habe ich nämlich auch mal gehabt.
Ja, ich hätte es auch unten im Keller. Also ich kann wirklich eigentlich von jedem Profi-Jahr ein Velo behalten.
Oh, wow.
Und eben, dann kannst du das ja wirklich so vergleichen. Und weil ich angefangen habe auf dem BMC und jetzt in der BMC fahre, siehst du ja dort gerade so den 1-zu-1-Vergleich. Und dort ist extrem viel gegangen, eben die Durchschnittsgeschwindigkeitsrekord von diesen Rennen werden ja auch andauernd gebracht, auch gestern bei Lüttich, Bastogne, Lüttich. Und eben da, dort sieht man nur schon die materielle Entwicklung, die gegangen ist, denn von der Ernährung her ist extrem viel gegangen, als ich Profi geworden bin, jetzt geheissen, Fett is your friend und kein Kohlenhydrat, vor allem im Winter nicht, und heute ist 180 Grad in die andere Richtung, oder? Und ja, da hat sich extrem viel verändert. Oder darum hast du zum Teil das Gefühl, es ist ganz ein anderer Sport. Aber ja, ich bin heute Morgen mit Fabio Christi trainiert und habe gesagt, gell, man kann nicht einfach sagen, ja, mit den Werten, die ich heute fahre, hätte ich ja damals alles gewonnen, weil du bist halt in selber Zeit gewesen und mit dem Wissensstand von damals. Und es ist wegen dem nicht weniger hart gewesen, oder? Es ist einfach, auch wenn wir eben die 3-4 km/h langsamer gefahren sind, es ist nicht weniger hart gewesen. Es ist einfach anders gewesen. Eben die Rennen sind vielleicht eher in der letzten Stunde entschieden worden und heute eben, wie wir es am Anfang angetönt haben, musst du irgendwie die letzten 3 Rennstunden schauen von Paris-Roubaix, sonst hast du die Action schon verpasst oder einen Grossteil davon. Und ja, das ist schon spannend, oder finde ich immer auch eine eindrückliche Entwicklung, wenn du so reflektierst, wo auch der Sport durchgemacht hat in den letzten Jahren. Und sicher in der Breite ist das Niveau schon nochmal gestiegen. Also das hat man auch schon.
Was man auch immer liest, oder was ich schon mehrmals gelesen habe, ist, dass der Druck steigt vom Team selber. Also das quasi über Funk die ganze Zeit wieder vorne, dass das gestiegen ist und das sich verändert hat. Ist das auch etwas, was du wahrnimmst, oder nicht?
Ja, schon auch. Also ich habe mir auch viele Gedanken gemacht, wenn man auch sagt, ja, es gibt mehr Stürze oder mehr Verletzungen und so. Und ich würde sagen, es ist tatsächlich auch das Mindset der Fahrer selber, oder? Eben mit dem Wettrüsten, das so stattfindet, sei es vom Material her, sei es von der Ernährung her, sei es von der Trainingsmethode her. Oder heute geht jeder ins Höhentrainingslager, macht jeder Hitzetraining. Jeder tut sich so ausreizen und dann ist das irgendwie wie so ein Dauerthema, um eben sich optimieren und dort das Watt sparen und da etwas sparen, dass auch so gefahren wird, oder? Keiner schenkt dem anderen mehr irgendetwas. Und heutzutage hat halt jeder mit Veloviewer also und all diesen Programmen, wo du genau kannst, auch dich ja, vorbereiten auf die Rennen mit Google Street View, kannst du jede Kurve anschauen im Vorfeld. Und jeder weiß ganz genau, dort und dort sind die neuralgischen Punkte, oder? Und ob das Auto, ob sie es dann wirklich noch sagen am Funk oder nicht, habe ich das Gefühl, das macht nicht mehr so viel, also schon ein bisschen, aber nicht mehr so viel aus, oder? Sondern ist wirklich auch das ist vom ersten Meter an, wo halt so hart gefahren wird und gefightet wird, ja, wo sicher auch dazu beiträgt, eben, dass halt jetzt schon mehr Stürze gibt oder auch schwere Stürze gibt, ist mehr so die Mentalität der Fahrer, die sich wirklich ja, schon verändert hat. Und wenn du halt vorne mitfahren willst, dann musst du dort mitmachen. Und weil eben, es sagt dir niemand Danke und sagst, ja, ich habe es heute eher ein bisschen riskant gefunden und so. Weil wenn du, sagen wir mal, Wald von Arenberg nicht in den ersten 10 dort reinfährst, dann merkst du nicht einmal, wenn vor dir eine Reise lässt, was mir letztes Jahr passiert ist, oder? Ich bin dort irgendwie als 8. rein und vor mir war schon einer, der das Loch aufgehen lassen hat. Und in dem Wald von Arenberg kannst du nicht einfach am anderen schnell vorbeifahren, weil eben die Ideallinie ist schon mehr schlecht als recht. Und auf der Seite ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in den Defekt einfängst, sehr, sehr hoch. Oder? Und darum weißt du halt einfach, dort musst du rein. Und ich glaube eher, es ist so ein bisschen wie in der Formel 1, kannst du den Fahrer auch nicht sagen, wir fahren einfach langsamer, weil uns irgendwie die Streckensicherung zu wenig gut ist. Oder? Und darum so Geschichten, wie es gemacht haben, Arenberg und so, Schikane einbauen, das macht Sinn, oder? Weil du kannst den Rennfahrer nicht sagen, ja, beruhigt euch. Oder? Also das ist gegen den Naturinstinkt des Rennfahrers. Und du musst probieren, irgendwie ja, uns wieder auszubremsen. Und ich glaube, das wird schon ein Thema sein, das uns im Radsport noch wird über die kommenden Jahre verfolgen, um einfach wieder ein gewisses Tempo rauszunehmen, oder? Weil wenn man redet, dass Durchschnittsgeschwindigkeit eben Ruben, was war das Jahr? 48 oder 48,9. Und im 15, ja, gehen Sie mal nachschauen, war vielleicht 42 oder 43. Und wenn man denkt, es sind 6 km/h im Schnitt und durch Kurven fahren wir nicht schneller. Ja. Also das heisst, du fährst einfach, wo du früher immer 50er gefahren bist, fährst du heute einfach immer 55 oder 56, 57 oder 60 sogar. Und dann ist halt auch, ja, wie soll ich sagen?
Reaktionszeit und
alles. Alles, ja. Oder auch wirklich Marge für Fehler ist auch viel, viel kleiner geworden. Oder halt auch, ja, die Schwerwiegung oder das Ausmaß, wenn es einen Sturz gibt, ist dann vielleicht ungleich grösser, oder? Und das ist schon. Ja, auch dort, ich bin gespannt, wie es wird weitergehen. Ja,
ja, meine Frage ist, wir sind schon auf einen Punkt weiter, aber wir jetzt einfach noch, wir haben noch, ich finde es sehr faszinierend, aber wir jetzt darüber geredet, was sich alles verändert hat in diesen 10 Jahren, wo du jetzt die grosse Klassik gefahren bist. Was ich gleich faszinierend finde, ist in all dieser Entwicklung, alles, was sich geändert hat und gleich dazu kommt ja noch, was du vorher schon angesprochen hast, dass in so einer Rennklassiker ja aber auch so viel Belastung, weißt du, für das Material dazukommt, also die Chance, dass man Material schadet, ist so gross. Und gleich hast du über die letzten Jahre geschafft, dass du eigentlich immer bei diesen grossen Klassikern wirklich ganz vorne eine unglaubliche Konstanz hast hergebracht. Wie erklärst du dir das selber? Oder wie kann man, es hat ja verschiedenste Faktoren, die dazu führen, dass man so eine Konstanz kann.
Ja, ich bin genug gut, würde ich sagen. Also nein, ist noch schwierig, oder? Also sicher das Physische. Die Art und Weise, Rennen gefahren wie kommt mir entgegen. Eben, wenn ich es jetzt vergleiche zur Anfangskarriere, wo, sage ich, eher so auf die letzte Rennstunde die Entscheidung vertagt worden ist, ist es sicher, würde ich jetzt mal sagen, jetzt einen exklusiveren Fahrertyp braucht. Heute braucht es sicher ein Stückchen einen ausdauernderen Fahrertyp, wo halt wirklich auch so ein bisschen, wie sagt man denn, auf Englisch sagen wir Fatigue Resistance hat, oder? Also wo eigentlich nicht eingeht hinten raus. Und das ist definitiv der Typ Fahrer, den ich bin. Und mir ist das schon immer gelegen, wenn das Rennen von Anfang an hart war. Und das ist heute fast immer der Fall. Weil das wird halt bewusst so herbeigeführt, auch von den Teams, von den starken Fahrern, sei es jetzt von einem Pogacar vor allem oder von einem Van der Poel, dass das Rennen hergemacht wird. Und dann sind halt immer etwa die stärksten Fahrer halt am Schluss noch übrig. Und ich würde sagen, ja, da habe ich in den letzten Jahren definitiv dazugehört, oder? Eben, wie du gesagt hast, Ruben, Flandern, Rundfahrt oder all die Rennen, bin ich eigentlich immer in der Top 10 anzutreffen gewesen, wenn ich nicht irgendeinen Defekt oder etwas hatte. Ja, weil halt schlussendlich eben, ist es wie so ein bisschen ein Ausscheidungsfahrer, Last Man Standing, und ich gehöre zu dieser Handvoll Fahrer oder zwei Handvoll Fahrer, die dort dabei sind. Und das führt aber schon zum nächsten Punkt, oder? Was heisst, ja, eben, ich höre so viel, oh, es wäre endlich mal Zeit, dass du gewinnst und so. Weil ich bin halt immer dort, oder? Man sieht mich immer am Fernsehen und denkt immer, oh, jetzt der König und so. Aber eben, ich meine, wenn du Statistik anschaust, in den letzten, was soll ich, wie viel, irgendwie seit 2020 Monument gibt es irgendwie nur 3 oder 4, 3 andere Sieger als Pogacar und Van der Poel, oder? Und dann ist einfach schon extrem schwierig.
Genau, das wäre nämlich jetzt die zweite Hälfte von meiner Frage gewesen. Oder wie fühlt sich das an, wenn man eben so eine unglaubliche Konstanz hat und merkt, hey, die Rennen liegen mir und eben sie bedeuten dir auch emotional etwas. Und dann fahren wir einfach vielleicht leider gerade in einem Jahrzehnt, wo einfach so Überfahrer wie der Pogacar und eben, wenn der Mathieu ist auch unglaublich stark in diesen Rennen. Und gleichzeitig nehme ich an, wenn man halt so viele Jahre immer dabei ist, ist es auch viel schwieriger, mal weißt, einfach den Fotz, also ich meine, plus noch mit ihrer Zeitfahrstärke, die lässt man einfach auch nicht einfach so ziehen. Also es ist ja so eine Pattsituation, nehme ich an. Oder? Also,
ja, definitiv. Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Eben, doch da ich immer dort bin, ist halt wie so, ich bin auch auf dem Radar, oder? Also nicht so, dass ich jetzt auch schon easy unter dem Radar schwimme und wenn ich irgendwie so ein bisschen wegschleiche oder so, das geht natürlich nicht. Für das bin ich zu stark. Ich bin aber nicht stark genug, um die einfach abhängen irgendwie an einem Berg oder so oder im Sprint können schlagen. Und darum ja, ist es schon eine verzwickte Situation, wo ja, ich sage halt immer, wenn du irgendwie 10 Chancen hast und auch wenn die Statistik irgendwie 95% gegen dich spricht, musst du nicht auf die 95% konzentrieren, sondern darauf hoffen, dass irgendwann ja, eine von diesen Chancen kommt, oder? Und sagen wir Jasper Stuyven, wo Mailand Sanremo gönnt oder so. Eben, aber auch dort muss ich schon sagen, sie haben halt gemerkt, oder sagen wir jetzt, Pogacar hat das Mailand Sanremo angeschaut, wie kann ich das gönnen, es muss so hart sein wie möglich. Und wo es halt nur mehr geht, probieren sie das Rennen so hart zu machen. Und dann ist halt der Faktor Zufall, wird halt auch immer wie mehr eliminiert, oder? Und dann wird es für so einen Fahrer wie mich immer, und zusätzlich noch immer schwieriger, um dann noch irgendetwas können, irgendwie auszurichten, um eventuell den Sieg abstauben.
Ja, und in diesen Rennsituationen gegen Schluss gibt es eigentlich auch gar nicht mehr so nur grosse Gruppen, dass so die taktischen Spiele, wie wenn man einfach beim Alberto Bettiol, wo ja auch einfach wegkommen konnte und die Gruppe hat sich genug lange angeschaut, aber mittlerweile sind dann auch noch irgendwie 3-4 Fahrer, also das ist ja eine andere Rennsituation, wenn es von Anfang an so hart gefahren
ist. Ja, also, ja. Und gewartet, weil wer vorher wegfährt, kennt man nicht.
Beim Frauenrennen, gell, meinst du?
Ja, genau, sorry. Ja. Beim Frauenrennen haben sie es ja genau so gemacht. Es fährt jemand vorher weg. Wir wissen nicht genau, wer. Es spielt auch nicht so eine Rolle, solange wir uns anschauen. Und er war dann gleich zu spät. Also.
Ja, also Situationen sind eben bei uns Männern fast nicht mehr möglich. Eben, weil halt eben, das ist dann vielleicht einmal noch passiert und dann ist wie so, hey, das ist eben Faktor Zufall, dann merzen wir aus, indem dass wir einfach die Entscheidung schon so viel früher noch suchen oder eben die Fahrentscheidung, sagen wir auch das Jahr auf Landrundfahrt am Molenberg, wo sonst eigentlich immer so ein Punkt war, wo so, sagen wir, so die, die aus dem zweiten Rang können abschleichen oder ein bisschen Vorsprung mitnehmen dem für den, der noch gekommen ist und heute eben ist dort eigentlich die vorentscheidende Gruppe und nachher liess ich auch so, eben, sag ich mal, von den Sofa-Experten, die sagen, ja, wieso fahren denn die mit dem Van der Poel? Aber du bist halt auch schon froh, wenn du dort bist mit diesen 20 Mann, weil auch dort ist natürlich Positionskampf und all das Zeug, oder dein Faktor zu verringert sich auch, dass du irgendetwas hast. Und nachher eben, im Idealfall, könntest du nachher aus dieser Gruppe noch abschleichen oder so. Aber in Tat und Wahrheit muss man halt schon sagen, der Pogacar ist halt so physisch überlegen. Eben, wenn ich meine, auf die Stärksten schaut er sowieso und eben so die nächststärksten, auch wenn die einen Vorsprung haben, dann fährt er die trotzdem noch in Grund und Boden am Schluss, oder? Und das ist halt schon, ja, dann ist zum Teil, wie soll ich sagen, der Spielraum schon sehr klein. Mhm.
Was würdest du sagen? Es gibt ja so Diskussionen über das Thema Salary Cap, vom amerikanischen Sport, wo es eben heisst, ja, schau, das Team darf nur so viel Geld ausgeben. Meinst du, das würde dem Sport wie helfen, für dass es eben die Diskrepanz zwischen den Teams so ein bisschen auflöst? Oder glaubst du, das wird nicht so... Das
ja, gell, wenn man das System mal anschaut, wie ist das überhaupt möglich in der amerikanischen Liga? Das ist ein geschlossenes System, wo die Fernseheinnahmen etc., das kommt eigentlich alles so ein bisschen in einen Topf und wird auch ein bisschen aufgeteilt. Und klar hat es dort im Hintergrund auch mal gesehen, aber es geht eigentlich wiederum, dass nicht rein das Geld allein kann entscheiden, wer das immer gönnt, weil dann gibt es immer den gleichen Sieger. Und das hast du im Radsport nicht. Du hast ja nicht irgendeinen Draft, wo du kannst deine Talente auswählen oder so. Wenn es das gäbe, wenn das ganze System revolutionieren würde, dann ja, dann würde es Sinn machen. Aber Stand jetzt ist das nicht der Fall. Und ja, man kann sich darüber streiten, ob es gut oder schlecht ist für den Radsport, aber ja, schlussendlich ist noch schwierig. Es ist Angebot und Nachfrage, oder? Und Nachfrage, um in Radsport zu investieren, ist doch sehr groß. Es hat mehr als die 18 World Tour Teams, die World Tour sein wollen. Und eben darum ist die Nachfrage sehr groß. Und darum rüsten alle die Teams auf. Und die, die in der World Tour sind, müssen auch aufrüsten. Und es ist eher so ein bisschen, es wird eher geschaut, wie können wir auf das Niveau kommen, wo UAE ist, oder? Wo jetzt wirklich eigentlich der Leader ist. Probieren die anderen Teams dort noch herzukommen. Und es ist ja nicht so, dass die anderen nicht irgendwie gut sind. Schlussendlich ist wirklich einfach der Pogacar der Beste. Und auch wenn jetzt er ein kleines, weniger starkes Team hat, würde er immer noch oben aufschwimmen, oder? Ja. Also Sepp ist halt schon die einzelne Klasse von dem Fahrer. Ich meine, das, was er in Mailand Sanremo abzieht. Also das ist für mich der eindrücklichste von seinen Sieg gewesen, der Frühling. Ich meine, sonst heisst es immer, wenn du die Cipressa nicht die ersten 20 bis hast, schon verloren und der fährt irgendwie nach dem Sturz als 60. unten rein, fährt an allen vorbei. Klar hat er dort einen McNulty, aber er attackiert nachher oben raus, oder? Und fährt den Pocho von vorne. Ich habe irgendwie etwas gesehen, der Pidcock hat ihm, glaube ich, 8-sekundige Führung gegeben. Einmal fährt alles von vorne, fährt den Sprint von vorne an und gönnt. Mhm. Und dann musst du einfach sehen, der ist so dominant, auch als Einzelathlet. Man muss sagen, ja, ich glaube, egal in welchem Team das er wäre, würde er das, glaube ich, heute tun, ja. Mhm.
Jan, hast du noch eine Frage zu diesem Thema?
Sonst... Nein, ja, im Gegenteil, ich dachte, es wäre ein guter Moment, um...
Wir hätten gleich Gedanken
gehabt. Genau, wenn wir schon bei Teams sind, oder?
Genau, also wir haben ja in dem Podcast eingeführt, dass wir auch die wirklich wichtigen Fragen stellen, die absolut gar nicht mit dem Radsport zu tun haben. Und wir haben dir auch ein paar so Fragen mitgebracht.
Mhm.
Und zum Start würde ich es wundern, Lego oder Playmobil?
Lego.
Und warum?
Also ich war als Kind schon Lego-Fan und wir sind eigentlich auch auf die Schiene eingebogen. Dann hat es vor ein paar Monaten so eine Migros-Aktion gegeben mit diesen Playmobils und dann sind doch irgendwie die Playmobils bei uns im Haushalt gelandet. Aber jetzt, wo ich so viel verletzt war, habe ich sehr viel Lego gespielt mit dem Neuen. Und ich finde, irgendwo durch musst du auch, kannst nicht alles haben. Und darum, ohne dass es der Noe gemerkt hat, und ich hoffe, er lässt den Podcast nicht, haben wir seine Playmobil in Luftschutzkeller verbannt in dem Moment, wo er nicht hergeschaut hat. Und bis jetzt hat er es nicht gemerkt. Darum ist, glaube ich, auch eher Team Lego.
Und beim Lego kann man ja entweder auch wirklich spielen, also mit den Töckeln, oder entweder bauen. Was ist
das? Ich finde eben das Bauen cool. Ja. Nicht... Also schon mal nach Anleitung einmal zusammenbauen, aber eben wenn du dann halt ein bisschen Legos hast, dann kannst du auch Freestyle bauen und das habe ich als Kind immer sehr cool gefunden. Der Noe ist auch auf dieser Schiene. Meine Frau sagt damals, das triggert mich halb, ich würde das Zeug am liebsten gerade auseinandernehmen, wieder nach Anleitung zusammenbauen. Also es gibt auch dort, da habe ich gemerkt, zwei verschiedene Typen von, wie soll ich sagen, Lego-Konsumenten. Ja. Und eben, dass halt beides kannst machen, dass du damit kannst spielen, aber auch verschiedene Dinge zusammenbauen. Klar, ich würde jetzt da den Playmobil-Spielern nicht auf die Füße treten, aber ich habe das Gefühl, im Playmobil bist du von der Kreativität her ein bisschen eingeschränkter.
Das würde ich unterschreiben. So als selber Kind Lego wie als Papa Lego. Also das ist schon ein Unterschied.
Ja, ja. Wobei, also wenn ich mich müsste outen, ich bin definitiv zu Playmobil, weil ich einfach wahnsinnig unbegabt bin in Sachen bauen. Also das ist nicht nur beim Lego so, sondern auch, also wenn ich da ein Gartenhäuschen bauen müsste, das würde beim ersten Lüftchen zusammenkrachen. Aber so beim Spielen, und das ist eben beim Playmobil noch schön, dort habe ich mehr die Kreativität entwickelt, irgendwie von diesen Welten, die entstehen und so.
Von diesen Geschichten, die man machen kann, genau. Oder? Wenn man auf deinem Social Media hast, gesehen, wir haben ab und zu...
Das ist aber Duplo.
Ah. Ja, aber das ist ja einfach die kleine Version.
Ja, ja, genau. Aber das ist die kleine Lego-Version.
Das ist eigentlich einfacher zum Bauen.
Aber da sieht man meinen Entwicklungsstandard. Ich bin einfach bei Duplo bleiben stehen. Ich bin gar nie zu Lego gekommen. Eine zweite Frage, die ich hatte, ist, was machst du, wenn du nicht einschlafen kannst? Wenn man sich kehrt hin und her, mühsam.
Jetzt gebe ich da einen absoluten Geheimtipp von mir preis. Ich bin ein sehr grosser Wikipedia-Anhänger. Mhm. Und dann gehe ich auf Wikipedia und lese irgendeinen random Artikel. Lesen. Und dann,
also
ja.
Zu
irgendetwas. Meistens hat es ja so ein bisschen den Artikel des Tages und das kann irgendwie über eine Kuchenschabe sein oder über irgendein, weiß doch nicht, Steinart oder was auch immer. Und dann gönnst du einfach irgendwie einen Artikel und meistens, wenn du einen Artikel liest, dann interessiert dich irgendwie ein Thema, das irgendwie verlinkt ist oder so und dann drückst du halt auf den interaktiven Link und kommst zum nächsten Thema und irgendwann, glaube ich, ist das Hirn nicht gesättigt und kann einschlafen.
Also das heißt, du hast ein unglaublich breites Allgemeinwissen, ja, ja, weil sie eben auch Sachen, die man sonst nicht würde lesen würde.
Ja, ich glaube...
Oder er schlaft einfach gut.
Ich glaube, bei Groupama oder bei, ich weiß nicht mehr, irgendwo haben sie schon mal den Übernamen gegeben, Mr. Wikipedia. Und es ist wirklich so, im Radsport kommt mir recht viel um. Und wenn du an einer Grand Tour bist und dann kommst du durch irgendwelche Städtchen, ich tue wirklich eigentlich jeden Abend auf der Massage liegen, tue ich über den Tagesetappenort den Wikipedia-Artikel lesen. Und so lernt man recht viel Spannendes über dort, wo man war. Und das finde ich schon, ja doch. Also ich würde sagen, mein Allgemeinwissen ist recht stabil.
Ist vielleicht zu deinem Glück, dass unser Podcast kurz nach dem SRF Gast von dir austreten wird, sonst würden sie dich wieder an Kanji, wo sie die abendüe Mat-Aufgaben stellen, weil sie mal herausgefunden würden, sie dich vielleicht dort testen.
Soll ich nach Wetten, das? Ja, also ja, meine absolute Spezialität, würde ich sagen, ist so ein bisschen Geografie, also so ein bisschen, ja, weißt du, Geografie, vielleicht mehr so Kartografie, also halt Ortschaften in der Schweiz und so. Dort habe ich auch mit meinem Bruder früher noch oft haben wir so selber Spiele gespielt, so Geografie-Spiele haben wir dem gesagt, irgendwie ist unser meisten Ort in der Schweiz mit A. Und dann ist irgendwie, haben wir immer so eine Zeit abgemacht, eben A wäre jetzt ein grosser Buchstabe, wo es viele Ortschaften gibt. Dann hast du irgendwie eine Zeit von 9 Minuten oder 10 Minuten. Und dann hat jeder irgendwie ein Blatt gehabt und dann hast du da auf Teufel komm raus alle Ortschaften aufgeschrieben. Und so Geschichten, ja, haben wir es gemacht als Kind.
Der hat irgendeine Idee, für, falls du mal nicht mehr Velo fahrst. Es gibt ja so Lotto und so, vielleicht wäre Stadtlandfluss mit dem Stefan Küng. Noch so ein, vielleicht zuerst lokal und dann dann gleich vielleicht in irgendeinem Fernsehformat noch so ein Ding.
Zweite Karriere.
So wie Benissimo, Stadtlandfluss.
Oder wie schlägt den Rab? Ja, genau. Irgendwie so. Nein, nein.
Aber wenn du die Ortschaft ansprichst, das würde mich auch noch wundern, du bist ja wahnsinnig rumgekommen schon in diversesten Ortschaften. Und meistens siehst du aber dann einfach das Hotel und dann geht es dann weiter. Hast du da so wie eine Liste davon machen und sagst, ah, dort will ich unbedingt mal noch her, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe?
Ja, also so sind wir oft schon auch in die Ferien. Mhm. Wie zum Beispiel am Amalfiküste habe ich eigentlich einen Giro entdeckt und so eben super schön. Natürlich heute mit Social Media ist das ein bisschen anders, oder? Hast du irgendwie das Gefühl, du reisest an so viele Orte an, wenn du irgendwie Instagram aufmachst oder so. Aber ja, wenn du halt wirklich effektiv durchfährst und dann siehst du, oh, das ist mega schön, oder auch zum Beispiel Ardèche mal, habe ich für den Tagi wie so Kolumnen gemacht, wo ich eigentlich jeden Tag von der Tour de France berichtet habe, also in einem kleinen Tagebuchformat. Und dann habe ich geschrieben, die Ardèche, super schön, das trage ich mir ein, um mal in die Ferien gehen. Und dann hat es ein Schweizer von Soizach, der dort so ein Landgut hat, also wo touristisch, wo er das touristisch braucht. Und der hat mir dann wirklich irgendwie darauf einen Brief geschrieben mit einer Einladung für eine Woche Ferien dorthin. Und dann sind wir die wirklich einlösen. Also ja, das hat schon ganz coole Geschichten gegeben. Und ja, lasse ich mich definitiv immer gerne auch inspirieren. Zum Teil gibt es natürlich so Regionen, wo dann meine Frau gerne in die Ferien würde, wie zum Beispiel die Algarve. Und ich sage, wow, ich bin schon 8 oder 9 Mal in der Algarve gewesen. Ich will lieber an einen anderen Ort her, oder? Weil ich so das Gefühl habe, ich kenne die Region schon. Ja klar, du gehst natürlich anders anschauen als Tourist. Aber ja, ist so ein bisschen beides. Es gibt sicher gute Inspiration. Und zum Teil ist es so ein bisschen, ja, ich habe es jetzt gerade gesehen und lieber irgendwo anders her.
Habt ihr auch noch eine wirklich wichtige Frage?
Ja, Klassiker. Äpfel oder Birne?
Äpfel, ganz klar. gut, als Thurgau ist allgemein Obst gut, aber ja, Äpfel und Äpfelsorte Topaz, für die, die es noch ganz genau wissen. Ja,
Topaz.
ist notiert. Ich habe noch eine letzte, wirklich wichtige Frage. Weil ich es bei dir nicht ganz einschätzen kann, lieber in eine Bar, in einen Club oder an ein Konzert?
An ein Konzert. Ja, das früher, bevor ich Profi war, ist das auch ab und zu mal noch drinnen gelegen. Ich habe gesagt, meine Anfänge im Radsport sind wirklich auf Spass basiert gewesen. Und dann ist zum Beispiel die Toten Hosen sind in Jonschwil gewesen. Das ist bei uns ein Dorf ums Eck, was da auf einem Feld irgendwie für 30'000 Leute eben da Toten Hosen gehostet haben. Und da habe ich natürlich müssen gehen. Erste Reihe oder zweite Reihe. Und am nächsten Tag hatte ich irgendwie als Junior oder so ein Velorennen gehabt. Aber es hat mich nicht abgehalten, zum ein Toten Hosen-Konzert zu gehen.
Ist das auch die Musikrichtung, die etwa die Geschmack so ein bisschen definiert?
Ja, also als Jugendlicher ist definitiv so Rock, Punk, Metal, so ein bisschen in dem Ecke gewesen. Und dann so ein bisschen altersmilde geworden, oder? Aber schon eher noch in dem Bereich anzusiedeln, ja.
Gut, wir wollen eben noch ein bisschen auf deine Stationen schauen. Ich habe mir das hier aufgeschrieben, du korrigierst mich einfach, weil es nicht stimmt. Von 2013, 2014 bist du im BMC Development Team gewesen und nachher von 15 bis 18 beim BMC Racing Team und dann bist du auf Frankreich zu Groupama FDG von 19 bis 25 und jetzt bei Tudor Cycling. Gibt es so bei diesen Stationen eine, die du sagst, ist besonders prägend gewesen, oder gibt es bei jeder Station so etwas, was so ein bisschen raussticht, was du aus dieser Zeit mitnimmst?
Ja, ich würde sagen, es ist aus jeder Zeit so ein bisschen etwas. Wenn wir ganz vorne anfangen, BMC Development Team war so, gewesen, ich habe eine Kante gemacht und dann Natura im 2012 und bin dann kontaktiert worden, eben zum eigentlich Fahrer werden von dem Development Team. Das war für mich wie so klar gewesen, hey, ich nehme die Chance wahr und setze voll auf den Radsport. Ich habe das dann auch mit meiner Mutter ausgehandelt und gesagt, eben Vollgas, mindestens so lange wie man 23 ist. Da werden in dem Fall irgendwie 3 oder 4 Jahre gewesen. Und nachher dann studieren oder weiss ich was machen, wenn es nicht langt, oder? Und BMC, das ist so das erste Profi-Team oder World Tour Team, damals noch Pro Tour Team, wo ein Nachwuchsteam gemacht hat. Und heute ist es Standard, oder? Heute hat jedes grosse Team ein Nachwuchsteam. Und das ist halt so, es gibt wesentlich eine Perspektive, oder? Du hast einen kleinen Lohn, du hast eben das Material, das zur Verfügung gestellt wird, du kommst in die Trainingslager, kommst so ein bisschen in die professionelle Struktur rein. Und ja, dann ist es dann relativ schnell gegangen, dass ich dann den Schritt gemacht habe. Zu den Profis, wo uns zum nächsten führt, zum BMC Racing Team, eben mein erstes Profijahr. Wo damals sicher eben noch anders war, ich bin ja gekommen als sehr talentierter Junge, einer der Besten in der 23-Kategorie von diesen Jahrgängen. Und dann eben kommst du in ein Team mit lauter Superstars. Damals eben Philipp Schilberg, Greg Van Avermaet, TJ Van Garderen, Taylor Finney etc. Und nachher bist du halt dort wie so einer unter vielen oder halt wie so noch ein Level unten dran und du musst zuerst einmal ein bisschen die Spuren abverdienen. Und das wäre heute sicher anders. Oder heute würdest du auch kommen und dann würdest du gerade dein eigenes Rennprogramm machen und dich halt auch vermehrt als Leader einsetzen. Aber ja, das hat dazu geführt, dass ich sicher auch meine Rennen gewonnen habe und im Zeitfahren auch Fortschritt gemacht habe. Ich habe wie so das Gefühl, ich habe mein Potenzial noch nicht so ausgereizt gehabt. Das hat mich dann dazu geführt, eben, von 2018, dass die Geschichte bei BMC gegangen ist, um einen neuen Arbeitgeber zu suchen, wo ich mehr Freiheiten habe, wo ich mich als Fahrer wirklich noch mal ein bisschen entwickeln kann. Es war natürlich eine Challenge gewesen, oder? Ich habe nicht gewusst, ob ich das Zeug habe, um an diesen Eintagesrennen wirklich ganz vorne reinfahren und so. Und bei den Zugruppen am FDG, eben der Frühlingsklassiker, ist es noch nicht so ganz aufgegangen. Andy Jordan, aber mit dem dritten Platz an der WM, ist für mich das so der Beweis gewesen, hey, ich kann das bei den langen Rennen, bei den richtig, richtig harten Rennen hinten raus mit den Besten konkurrenzieren. Und auch im Zeitfahren einen riesen Fortschritt gemacht. Also darum würde ich sagen, Groupama FDG, ich bin super dankbar dem Team für die Jahre, die ich hatte. Ich sage immer, ich hatte 6 Top-Jahre. Das 7. war leider nicht mehr so gleich wie das 6. Wo es mir das Leben ein bisschen schwer gemacht hat, weil ich mich dann eben schon Ende 16 entschieden habe, zum Wirt wechseln. Ich habe noch nicht wohin gewusst, wohin dass ich meine Reise wird führen. Bin dann aber ziemlich schnell einig geworden mit Tudor Pro Cycling. Nicht mal primär, weil es ein Schweizer Team ist, sondern einfach, weil ich gesehen habe, wie es aufgestellt ist. Die Philosophie und die Ambitionen vom Team haben mich sehr inspiriert, dass ich dort eben vielleicht, ich habe so das Gefühl gehabt, jedes Mal ist ein Schritt gewesen und wieder kann einen Schritt Fürschi machen. Wo jetzt leider abrupt unterbrochen worden ist. Ja, und darum sicher bin ich schon Teil von dem Team und der Wechsel findet damals sehr so ein bisschen Ende Saison statt. Also im Oktober gehst du eigentlich die Velos zurück, wirst rausgeworfen aus dem Intranet im alten Team und fängst im neuen Team an, oder? Trainierst schon auf dem neuen Velo, bist mit allen Leuten vom neuen Team in Kontakt, sagst Trainer, Nutritionist, Sportleiter etc. und bin darum eigentlich schon ein paar Monate Teil davon. Aber ich bin ja nur die Algarve-Rundfahrt gefahren und dann habe ich mich verletzt beim ersten Klassiker und dann fühlt es sich so ein bisschen wie an, als wäre ich gar noch nicht Teil gewesen von dem Team, oder? Und hätte darum auch gar noch nicht können fehlen, weil man ja gar nicht gewusst hat, wer wäre gewesen, wenn ich fürs Team hätte fahren können. Und darum hoffe ich, dass das Kapitel Tudor Pro Cycling hat jetzt leider ein bisschen Pause, aber dass wir dann das so richtig können anfangen schreiben, wenn ich wieder fit bin.
Bei Groupama FDJ Serie charakteristische Figur, zumindest hier gegen raus, ist der Teamchef, der Marc Mathieu, der ja jetzt hört, jetzt im April, wo er die Leitung abgibt. Wie hast du ihn erlebt? Was ist das für ein Typ, wenn man Fahrer ist und nicht Zuschauer, wo man zwischendurch seine Emotionsausbrüche kann geniessen?
Also sicher, er liebt und lebt den Radsport. Also das ist überhaupt nicht gespielt, so die Leidenschaft, die er hat für den Sport. Er schaut wirklich jedes Rennen, sei es eben Tour de France oder irgendwie Boucle de la Mayenne in Frankreich oder so, auf dem Sofa, zuhause, er lebt und liebt einfach den Radsport, oder? Und irgendwann im 21 oder so hat sein Bruder aufgehört und dann bin ich mit ihm im Auto gesessen und habe gefragt, ja, wie sieht das eben? Ich würde ihm nicht zu Nacht halten, aber wie das bei ihm ausgesehen und so, ob er eines Tages mal wird hören oder wenn. Also, nein, ich höre nie auf. Eben so quasi, Radsport ist bei mir fertig, quasi, wenn ich den Löffel abgebe, aber bis dort bleibt das dabei. Jetzt tritt er ein bisschen zurück, aber ist einfach die operative Leitung, die er quasi übergibt, aber er ist weiterhin noch im Team involviert, vor allem auch die Pflege der Sponsoren. Und ja, so ein bisschen wie das Team in die nächste Ära führen. Ja, er sagt, er will das Team nur dann quasi ganz abgeben, wenn er weiß, dass die Zukunft auf unbestimmt gesichert ist. Und das zeigt halt auch, wie er ist, oder? Also er war einer der Ersten, der mir ein SMS geschrieben hat, nachdem ich gestürzt bin. Und das ist nicht irgendwie, sondern das kommt wirklich, so ist er einfach, oder? Das ist wirklich, das kommt von Herzen und mit dem hatte ich wirklich ein super Verhältnis gehabt. Wir haben uns, gegen aussen kommt er so extrem dominant über und so, aber im Team hat er eigentlich recht gut können delegieren und abgeben. Und ist jetzt auch nicht der, wo ich am meisten Kontakt hatte, aber zum Teil, wo ich wirklich, ja, zum Teil habe ich mich natürlich auch mal gerieben mit den Leuten intern im Team, weil ich bin halt immer einer gewesen, der auch challenged hat. Ich bin sehr, sehr anspruchsvoll gegenüber mir selber, aber dementsprechend auch den Leuten rundherum, die mit mir zusammenarbeiten. Und das hat zum Teil halt dann schon ein bisschen zu Diskussionen geführt. Und wenn es hart auf hart kam, ist er immer voll hinter mir gestanden und hat mir den Rücken gestärkt. Und das finde ich extrem wichtig, oder? Also du brauchst nicht unbedingt den Teamchef, wo immer sagt, was für ein super Typ das bist, aber wenn es wirklich hart auf hart kommt, irgendwie sagt, oh ja, und dich von dir abwendet, sondern du brauchst eben den, wo dir wirklich immer zu dir steht. Und das ist er. Er hat nie ein schlechtes Wort über irgendeinen Fahrer gesagt in den Medien. Weil er gesagt hat, egal was kommt, ich werde euch beschützen. Wenn wir schlecht fahren, dann sollen sich die Medien auf mich einschiessen oder die Sponsoren, dann stehe ich vorne her. Aber ich probiere euch aus der Schusslinie zu nehmen. Und darum habe ich einen riesen Respekt vor ihm. Und eben bin ihm auch sehr dankbar für die Zeit, die wir zusammen hatten. Und als er mich gesagt hat, dass ich wieder gehe, hat er gesagt, das habe ich gesehen oder das habe ich gemerkt, dass das passieren wird. Ich danke dir vielmals für die super Jahre, die wir zusammen hatten und werde dich als Freunde wieder sehen auf dem Rennplatz. Oder? Und das ist sehr cool, wenn man so jemanden auch hat. Ja.
Und es ist sehr spannend, das mal so von anderen Seiten zu hören. So, zu sehen. Und was ich noch speziell im Radsport ist, dass die Teams, also die Fahrer und Fahrerinnen ja sehr international, nicht bei allen Teams gleich, aber recht international sind, aber Teams sind ja auch gleich, echt die fast alle so eine gewisse so eine Nationalität halt auch haben, als Team, so eine Identität. Das ist ja sicher auch so gewesen für dich, als du dann von BMC zu Groupama bist gekommen, ist plötzlich auch eine andere Mentalität und jetzt, aber du hast gesagt, das ist jetzt erst so ein Anfang und schon wieder ein bisschen Pause bei Tudor, aber auch da nehme ich an, es sind wieder ein bisschen andere Mentalitäten, wenn man so das Team wechselt. Das sind nicht nur Sponsor und Leute, sondern immer auch ein bisschen Mentalität, oder ist das mittlerweile?
Absolut, ja. Und BMC Racing Team damals ist ja von BMC ist der Hauptsponsor gewesen, der Mäzen dahinter, der Andy Reis. Aber sonst ist das eigentlich die Lizenz in Amerika gewesen, Servicekurs in Belgien. Also es war nicht in dem Sinne ein Schweizer Team gewesen, oder? Es war wirklich ein sehr, sehr internationales Team gewesen. Groupama FDJ 100% französisch, würde ich sagen. Vor allem gegen Andy, wo doch halt durch und durch eben französisch war. Sei Staff, Sponsoren, Kultur, Teamsprache etc. Und Tudor hat sicher sehr starke Schweizer Verwurzelung. Oder? Also der Hauptsitz ist in Sursee oder der neue Hauptsitz wird auch in Sursee bauen. Die Leute im Office sind hauptsächlich Schweizer. Aber sonst ist es ein sehr internationales Team, weil halt einfach der Radsport auch eine internationale Sportart ist. Und dann holen sie sich halt die Experten aus allen Ländern, oder? Sei es aus England, mein Coach ist ein Holländer, wir haben Franzosen, wir haben Italiener, Spanier, Portugiesen, also wirklich querbeet durch. Und darum würde ich sagen, ist der Vibe bei Tudor schon sehr international, mit einer Schweizer Verwurzelung. Und dort schauen gerade auch der Raffi Meier und Fabian Cancellara, dass halt dort auch, sage ich mal, so ein bisschen die Schweizer Werte vermittelt wird, oder eben so der Respekt voreinander. Eben, sie sagen immer so das Swiss Human Performance, oder? Und dass halt auch der Mensch stark im Zentrum steht und der gegenseitige Respekt gegeneinander sehr, sehr wichtig ist, oder? Also das heisst auch eben, dass ja, sage ich mal, eine flache Hierarchie hat, oder? Damit auch jeder kann mit jedem schwätzen. Und von dem her ist so ein bisschen das Ambiente bei Tudor wirklich sehr, sehr cool. Also ich habe mich vom ersten Tag an super aufgehoben gefühlt dort. Und ja, hat sich auch dann so angefühlt, dass er schon ewig in dem Team dabei, obwohl es eigentlich erst ein paar Monate war.
Und du hast es vorhin ganz am Anfang schon mal angesprochen von deinen Anfängen, wo du eben auch mit Fabian Cancellara verglichen bist worden. Ich kann mich erinnern, dass ich mit dir das Interview gemacht habe für meine Innensicht-Serie, wo wir auch über das geredet haben, so was Druck und eben sich auch selber gewisse, ja, sich selber vergleichen mit jemandem. Jetzt schließt sich sozusagen ein bisschen der Kreis, dass du im Team sozusagen bist, wo ja eben auch der Fabian Cancellara eine wichtige Funktion hat. Wie fühlt sich das an für dich? Wie ist das? Oder ist das etwas, wo gar nicht mehr so, wie soll ich sagen, wo ich
nicht mehr so präsent
gar nicht
mehr
so präsent ist oder gar nicht mehr so ein Thema für dich ist?
Also es ist wirklich so, das erste Gespräch, und ich geführt mit jemandem von Tudor offiziell, ist mit dem Fabian gewesen. Weil eben, es ist schon ein Thema gewesen, wo durchaus irgendwo noch im Raum gestanden ist. Und dann hat er auch über mich mehr wollen erfahren, eben, wenn ich mich auch entwickelt habe als Mensch und als Person. Und dann haben wir sehr lange geredet miteinander und haben gemerkt, wir sind eigentlich ja, in sehr vielen Sachen auf einem Nenner, oder? Und jetzt, er nimmt sich wirklich zurück und sagt, ich habe die Leute, die operativ den Laden schmeißen und auch die Experten sind, aber ich habe das Gefühl, er hat eine sehr, sehr wichtige Rolle in dem Team, nur schon für die Kultur, die er mitgibt oder halt so ein bisschen die Stimmung und eben auch mal so ein bisschen Druck rausnehmen. Und er sagt eben, das kann ich, ja, weil eben einerseits, er hat es selber erlebt, oder? Er ist unter enormem Druck gestanden in seiner Karriere, hat immer müssen liefern. Wir haben es erwartet von ihm, dass er liefert. Und jetzt sagt er eben, es ist seine Rolle, um uns wirklich schützen und eben uns aus den Schussbahn nehmen. Und darum würde ich sagen, er hat sehr, sehr wichtige Rolle im Team. Er hat mir dann natürlich schon gesagt, eben, du musst lernen, oder du musst dann all den Leuten um dich herum vertrauen, oder? Und das sind gute Leute, die wir haben. Und ja, dort glaube ich eben, ja, trägt er schon sehr viel dazu bei. Ja, so ein bisschen, ja, wie die Stimmung im Team so ist. Und also, da ist überhaupt nicht irgendwie, ja, irgendwie negative Gefühle rum oder so, wegen dem überhaupt nicht. Weil, ich meine, ich habe mir das ja dann irgendwie wirklich selber auch ausgesucht, um mich selber mit ihm vergleichen oder so. Und das ist heutzutage überhaupt kein Thema mehr. Ja.
Jetzt haben wir in Sachen Teamwechsel so ein bisschen von dieser Kultur geredet, die sich ändert und so weiter. Wir haben auch eine Hörerfrage von deinem Namensvetter, Stefan, der sich wundern würde, jetzt geht mit dem Zeitfahrvelo und so. Das ist ja wahnsinnig, was du und das Team rundherum auch in die Velo, in die Maschine investieren. Jetzt hast du den Wechsel von Villiers zu BMC, wieder zurück zu BMC in dem Sinn. Was heisst das für dich und für dein Zeitfahren? Wie gross ist da der Aufwand und wie schwierig ist es für dich als Fahrer wieder zu wechseln?
Also der Wechsel zu Tudor war sehr einfach, weil sie halt ein super Innovations-Team haben. Also dort ist wirklich ja, unglaublich, was die alles leisten. müssen uns im April tanken. Oder ja, also so mit dem Raffi und dem Fabian, dass ich ins Team wieder komme. Offiziell wird der Vertrag immer erst viel später unterschrieben.
Also vor einem Jahr quasi, oder?
Ja, okay. Oder noch ein bisschen mehr sogar als vor einem Jahr. Also es war irgendwie zwischen, zwischen Flandern und Ruben. Mhm. Und eben zwei Tage nach Ruben war schon der Ingenieur bei mir im Keller und hat einen Scan gemacht von mir auf dem Zeitfahrvelo. Sie haben dann so eine Puppe gemacht und meine Puppe ist im August schon in den Tudor-Kleider auf dem BMC-Velo im Windkanal.
Also 1:1?
Ja, wirklich, ja. Also es ist eigentlich ein 3D-Scan, das nachher ein bewegliches Modell daraus baut, das dann in den Windkanal geht. Und darum haben sie ihre Hausaufgaben absolut gemacht und ich bin in das Team gekommen. Und im Oktober haben sie schon also dann haben wir zuerst die Windkanal-Session gemacht, irgendwie bevor ich die Ferien bin, Ende Oktober. Und dort war schon alles parat gewesen, oder? Also ich bin wirklich eigentlich fast so ein gemachtes Nest reingekommen. Und durch das ist der Switch extrem einfach gegangen. Aber dementsprechend eben sind wir halt alle auch, wie soll ich sagen, so wirklich heiß gewesen auf die Saison. Und eben auch das ganze Innovations-Team ist natürlich schon. Ja, weil ich bin dort schon auch einer der wichtigsten Fahrer. Eben, das BMC hat eine neue Zeitfahrwelle rausgebracht und wir haben extrem viel gemacht. Und darum hätten wir schon gerne noch ein bisschen mehr gemessen mit der Konkurrenz, bevor es jetzt eben da. Ja, zu dieser Pause gekommen ist.
Aber ich sage jetzt mal, um noch ein bisschen nachhaken, es gibt ja wahrscheinlich andere Teams, die ähnlich professionell sind und die Scans machen und so weiter. Wenn du dann wirklich auf dem Velo hockst, gibt es den gleichen Unterschied?
Oder, zwischen den Velos?
Ja, oder spielt es gar nicht mehr so eine Rolle mittlerweile?
Ja, Kerl, das ist ja immer so eine schöne Frage. Wenn mich die Leute fragen, will, ist das beste Velo? Weil, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, okay, ich bin irgendwie ein paar Jahre Lapierre gefahren, ein paar Jahre Villiers und jetzt BMC, aber seitdem haben sich auch die Velos selber entwickelt. Und darum wäre es fast verwegen, zum irgendwie zu vergleichen. Ich kann nur gerade so 1:1 Vergleich machen, letztes Jahr Villiers, zu das Jahr BMC, oder? Aber nachher ist halt das so, du hast andere Räder, du hast andere Reifen, es ist so viel, was sich ändert. Und darum ist es wirklich der Rahmen oder was ist der Rahmen? Das ist nämlich noch schwierig, zum da ganz genau zu vergleichen. Aber sicher ist es so, dass die anderen nicht schlafen und die anderen haben auch gutes Material. Das Material von der besten Team ist sicher sehr, sehr gut und dementsprechend braucht es halt nur einen größeren Aufwand, um irgendwo einen Schritt voraus zu sein, den anderen. Ja.
Und gleichzeitig bist du dann auch immer im Team auch ein bisschen gebunden, weißt du, was das Material anbelangt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du bist jetzt vielleicht ein paar Jahre immer einen speziellen Sattel gefahren, weißt, wo du, das ist ja gerade etwas, wo man viel Kontakt zum Velo hat, wo man sich dann irgendwie wohlfühlt und dann mit einem neuen Team ist das, wie ist denn das, dann hat man ja nicht mehr so Freiheit, weißt, bei der Auswahl oder gibt es da so ein bisschen Schlupflöcher oder wie, weißt, wie fest kann man da mit Sachen, wo man ja, wo man Erfahrung gemacht hat, dass es einem für einen gut passt. Wie kann man die Sachen mitnehmen? Oder ist es wieder bei null?
Ja, also Sattel musst du definitiv irgendwie dein Modell wieder finden. Dort ist mir die Umstellung von BMC zu Groupama schwieriger gefallen, weil ich nicht gerade auf Anhieb ein Sattelmodell gefunden habe, das mir gepasst hat. Da jetzt von Groupama zu zu Tudor ist es recht einfach gegangen, weil ich wirklich einen Sattel gefunden habe, der gut gepasst hat. In den Schuhen sind wir zum Glück frei, weil eben, du hast den Sattel als Kontaktpunkt und Füße, klar der Lenker auch, aber die Masse die kannst du eigentlich fast 1:1 übernehmen vom einen Velo oder von der einen Velomarke auf die andere. Und nachher ja, musst du dich eben noch als Gesamtsetup gewöhnen, aber du fängst ja auch schon im Oktober an. Also du hörst eigentlich die Saison auf dem alten Velo auf und sobald du wieder anfängst zu trainieren für die neue Saison, bist du komplett schon mit dem Material unterwegs und dann kannst du doch die Baustelle auch noch ausmerzen, bis dann wirklich mit der Rennen losgeht im Februar. Eben, du kannst dich wirklich an alles gut gewöhnen. Ja, und musst natürlich so, gibt es am Anfang schon ein bisschen grösseren Aufwand, sage ich mal, eben, weil es gibt dann doch noch ein paar Feinabstimmungen, die man treffen muss. Zum Beispiel jetzt bei unserem Kleidersponsor hat man das eine Chemie viel besser passt als das andere und dann musst du halt musst das Zeug alles einschicken und die Wechsel da das und so. Aber eben, das sind so Kleinigkeiten, wo kann ja auch sein, dass in einem bestehenden Team irgendein Ausrüster wechselt und dann musst du ja wieder neu anpassen. Also ich glaube, das ist fast eine größere Challenge, wenn jetzt sagen wir mit dem Gläser, zum Beispiel Quickstep wird auf nächstes Jahr die Velomarke wechseln, das Specialized, dort ist fertig. Und ich glaube, das ist viel eine größere Challenge, weil sagen wir jetzt, Tudor hat ja schon mehrere Jahre Erfahrung mit BMC und mit ihren Ausrüstern und die wissen, dass das Setup funktioniert.
Und Mechaniker haben, und alle auch mit
genau,
dem Material
genau. Sich auskennen. Und dann kommen ein paar neue Fahrer dazu und die werden in ein bestehendes System integriert. Wenn jetzt aber in einem World-Tour-Team, oder sagen wir jetzt gerade den Fall Soudal Quickstep, wo noch ein Frauenteam, ein Devo-Team hat, und dann musst du irgendwie, ich weiss doch nicht, für sind das 80 Fahrer neue Velos zusammenbauen, oder? Also das ist dann schon, ja, das ist dann schon ein eine gröbere Geschichte, ja.
Wie siehst du deine Rolle in dem neuen Team? Du hast am Anfang von unserem Gespräch auch von diesen 21, 22-jährigen Radsportgruppenleiter erzählt beim VC Fischingen. Du bist ja jetzt auch in dieser Form, oder? Dass du, oder in dieser Situation, dass du für andere sehr prägende und wichtige Figur bist. Fühlst du dich dort wohl? Siehst du dich auch so ein bisschen als Rolle vom Routinier, wo die Jungen auch ein bisschen unter seine Fittiche nimmt?
Das ist schon anders, oder? Du merkst halt, die Jungen heutzutage, sie sind so gut ausgebildet vom Radsporttechnischen her, oder? Weil eben sie laufen halt schon durch die Nachwuchsteam durch. Die Guten von den Nachwuchsteam werden da schon oft ins Profiteam integriert, sei es in Trainingslager, sei es an den Rennen, darum kennst du die Leute schon. Die Leute kennen schon, wie es läuft oben in der oberen Kategorie. Darum ist das viel ein fließenderer Übergang als früher, oder? Weil früher war es schon ein rechter Step noch gewesen. Eben, wir haben schon ein Nachwuchsteam gehabt bei BMC. Aber es war schon einmal ein Schritt aufwärts gewesen, wo heute das viel fließender geht, der Übergang. Und
also das braucht es gar nicht mehr so?
Nein, also ich sage immer, ich bin da, wenn ihr Ratschläge braucht, aber ich merke, die wissen schon oft, was sie machen oder haben ihre Vorstellungen und ihre Ideen. Und dann, ich sage immer, ich kann mich fragen, wenn ihr wollt, aber ich tue mich überhaupt nicht mehr aufdrängen.
Weil wenn man jetzt so das Team anschaut, ist ja schon, du bist schon so eine von der zentralen Figuren jetzt. Also natürlich, du hast bei Groupama auch die wichtige Rolle gehabt, aber jetzt bei Tudor ist schon, du bist so eine von diesen Säulen eigentlich vom Team, oder? Das ist sicher, und dann ist es noch das Schweizer Team, ist sicher etwas, wo man auch ein bisschen merkt selber, oder? Oder tust du das ein bisschen und tust dich auf dich fokussieren?
Also ganz ehrlich, ist bei Groupama viel intensiver gewesen, die Rolle. Also klar, wo dann der Thibaut zurückgetreten ist und der Arno Demar das Team gewechselt hat, klar, wir und David Godu und so, aber ich bin auch über Jahre der beste Fahrer gewesen von ihnen, sechs, wenn du ein World Ranking oder so herziehst. Und halt auch vom Status im Team intern hin. Also ich bin schon so ein bisschen Sprachrohr gewesen, auch von den Fahrern, oder wenn es irgendwie Unstimmigkeiten gegeben hat, bin ich da gewesen, was irgendwie das Management angetragen hat, haben recht viel. Ja, noch andere Sachen gemacht, dass eben mich nur mehr aufs Velofahren konzentriert, auf das ganze Materialentwicklung, habe ich extrem viel gepusht. Und das ist auch ein wichtiger Gesprächspunkt vom Fabio und mir, bevor ich zu Tudor bin, wo er gesagt hat, eben, wir sind da, um dir das Zeug abzunehmen, weil das ist nicht deine Aufgabe. Und eben, das sollten Leute haben, die eben gerade im Materialbereich auch proaktiv Fürsche machen, ohne dass du immer musst drücken und stossen musst. Und so ein Sprachrohr von den Fahrern, da jetzt andere starke Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Matteo Trentin und so. Und da, wie soll ich sagen, geniesse ich es eigentlich fast, um mich dort ein bisschen zurückzunehmen und auch eben die machen lassen. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann irgendwie einen wertvollen Input geben, dann gebe ich den natürlich. Aber ja, ich bin auch froh, wenn ich mich eigentlich wieder ein bisschen mehr auf mein Zeug konzentriere. Und ja, im besten Fall kann über meine Leistungen wichtige Säule sein von dem Team, ja, wo ich jetzt eben momentan, da ich verletzt bin, nicht kann sein. Und das ist schon auch etwas, was zum Teil so ein bisschen knackt an einem und denkst, ja, ich habe mir das Ganze ganz anders vorgestellt. Eben auch das Team hat sich ja das Ganze ganz anders vorgestellt und dann hast du auch so ein bisschen das Gefühl, eben, ja, du kannst gar nicht das leisten, was du eigentlich gerne würdest, ja.
Und das spürst du mehr als so ein bisschen als Frust oder auch wie als Druck, dass du das Gefühl hast, ja, für mich wird etwas erwartet, was ich jetzt gar nicht liefern kann?
Nein, es ist mehr ein Frust, weil eben, das wird mir auch immer wieder gesagt und auch mitgegeben von den Leuten vom Team, dass, ja, nimm dir die Zeit, die du brauchst, oder? Und das heisst nicht, wir brauchen dich dann wieder für die Tour de France und jetzt, sie sind dort überhaupt nicht am Drucken, also dort ist wirklich so ein bisschen das, eben von ihrem Slogan, das Human ist schon, merkst du, ist sehr, sehr wichtig, jetzt auch in so einem Prozess und das hilft natürlich als Athlet, aber es ist eher so der Frust, oder du wirst, und ich meine, jetzt momentan bei uns ist wirklich gerade der Wurm drin, oder wir haben eine lange Verletzungsliste, wo irgendwie gerade zusammenkommt, oder, und dann merkst du halt auch, eben, wir sind ein junges Team, du hast nicht irgendwie schon 15 Jahre auf dem Buckel, das heisst, ja, es gibt mal Ups und es gibt mal Downs, und dann vielleicht auch die Kaderbreite, die halt noch nicht so extrem breit ist, oder? Und wenn dann halt die 3, 4, 5 Topfahrer fast oder der Topfahrer halt fehlen, dann ja, dann kannst du nicht einfach. Ja, logisch, ja, ganz klar. Und dann ist es natürlich auch so, eben heisst es immer, ja, kein Druck aufbauen und bla bla bla. Aber schlussendlich muss man im Radsport performen und man ist nur immer so viel wert wie sein letzter Auftritt, oder? Oder sein letztes Rennen. Und darum ist jetzt gerade bei uns recht gut gewesen, dass wir bei Tour of the Alps sehr gut gefahren sind. Das hat dem Team enorm Moral gegeben. Und jetzt hoffen wir, ja, dass sie einen guten Giro werden liefern. Ja,
ja, das ist auch, ich glaube, das Schöne an diesem Team, oder aus meiner Perspektive gesehen, das Spannende an diesem Team. Man kann fahren und es können alle fahren und sie haben anscheinend auch alle die Chance, zu zeigen, was sie können. Was wir ja vielleicht bei anderen Teams, wir haben ja schon mit anderen Sportlern geredet, was denen über eine gewisse Zeit dann auch ist verwehrt worden. Oder dass man nicht können, dass man dann Mittel zum Zweck war. Und dann hat es geheißen, ja, und dann darfst du schon mal fahren. Und dann war das nicht so gewesen. Und auf mich wirkt das bei Tudor, dass, wirklich, dass man dann fokussiert auf, ja, okay, du bist fit, also fahr.
Also sie probieren schon auch, sagen wir jetzt bei der Rennplanung oder so, so gut als geht, auf jeden Fahrer ein bisschen eingehen. Klar hast du eben so ein bisschen die top-priorisierten Fahrer, eben wie jetzt ein Marc Hirschi oder auch ich, wo natürlich in der Rennplanung schon an erster Stelle kommen, sage ich mal. Aber nachher probieren es jedem Fahrer, egal auf welchem Niveau, probieren es schon auch so ein bisschen Ziel definieren und sagen, hey, schau, dort ist ein Rennen, wo wir probieren, um dich in Topform zu bringen, wo man eben vielleicht auch mal etwas kann probieren über eine Spitzengruppe oder so. Und ja, dort wird eigentlich schon Wert gelegt, dass sich jeder Fahrer kann entwickeln kann. Oder nicht einfach heisst, ihr seid da zum Liefern und ihr seid eigentlich Zulieferer. Oder? Also ja, dort wird schon auf das Wert gelegt.
Stefan, wenn wir jetzt noch ein bisschen vorher schauen auf die nächsten Wochen und Monate, was ist so jetzt deine Planung? Was ist dein Ziel? Wie schaust du vorher jetzt auf die nächste Zeit?
Ja, jetzt ist das Ziel, um wieder mal ja, 100%ig gesund werden und dann wieder können die Belastung voll aufbauen im Training. Das wäre das Ziel, dass ich eigentlich bis Ende Mai dann könnt 100% belasten auf dem Velo und ab dann auch wieder könnt so im Kraftraum und so mit Zusatzgewicht arbeiten auf der linken Seite, auf meiner verletzten Seite. Und nachher wird es sicher noch ein bisschen Zeit brauchen, um eben wieder das Level wirklich 100%ig erreichen. Und ja, eben, wenn man so ein bisschen den Zeitstrahl anschaut, wird es dementsprechend knapp oder eigentlich, ja, logisch, also wenn man ganz ehrlich ist, auch unmöglich für irgendwie eine Tour de Suisse Teilnahme oder eine Tour de France Teilnahme und darum wird es dann eher August werden, sehr wahrscheinlich, bis ich wieder ins Renngeschehen wird eingreifen. Ja, weil eben im heutigen Radsport sowieso macht es halt nur Sinn, wenn du wirklich 100% bist, wenn du am Start stehst.
Die WM ist in Kanada, in Montreal. Hast du dort den Zeitfahrkurs oder Strecke allgemein, hast du die schon ein bisschen studiert?
Ja, also das Flugbillett ist eigentlich schon gebucht. Das haben wir natürlich noch vor meiner Verletzung ist das schon gebucht worden. Aber ja, ich habe das auch als Ziel definiert, halt, wenn man das halt wie so ein bisschen auch den Druck wegnimmt, oder? Weil ich jetzt irgendwie gesagt habe, ja, Tour de France und ich merke, wenn ich anfange, fahren, dass halt doch, es braucht halt schon wirklich einfach Zeit, oder? Also ich kann schon ein bisschen drücken, jetzt heute ja, habe ich es auch mal ein bisschen probiert und es geht eigentlich schon, aber du merkst dann halt nachher schon, eben wenn du irgendwie an die Heim bist und man sonst steigst vom Velo ab, jetzt heute bin ich 2 Stunden gewesen und sonst merkst du auch nicht gross etwas und jetzt heute merkst du so ein bisschen, ja, der Körper hat ein bisschen arbeiten und so. Und darum braucht es halt die Zeit, oder? Mhm. Und darum habe ich mir die WM als Ziel definiert, so quasi also ohne Zeitdruck kann ich dann arbeiten. Ich werde dann auch irgendwie die Höhe gehen im Juli, um mich optimal vorbereiten. Und dann der Kurs in Montreal kommt mir entgegen. Mhm. Eben, unser Material sollte auch funktionieren. Who knows? Vielleicht muss man halt zum Teil wirklich einen Schritt oder gar zwei zurückgehen, zum einen Fürsten gehen. Ja, also ich hoffe eigentlich schon noch, um das Jahr noch Schlagzeilen machen, in positiver Sicht. Ja.
Aber du sagst, auf der einen Seite, es braucht Zeit, oder? Das ist sehr wichtig für jetzt wieder zurück zu den nicht normalen, aber deinen Höchstleistungen zu kommen. Und die nehmen wir aber sehr stark an, so als Athlet, wenn man in so einer speziellen Situation oder schwierigen Situation ist, wie du jetzt, braucht es ja sicher auch einfach extrem so ein grosses Ziel, so ein Highlight, oder? Wo man versucht, irgendwie so einen Zeitstrahl zu haben, wo man wirklich auf das fokussieren kann. Ich nehme an, das ist für dich auch sehr wichtig, oder? Weil, wenn es jetzt einfach so, ja, ich arbeite jetzt dran, nächste Saison wieder da zu sein, das ist auch viel undefinierter, nicht? Oder wie erlebst du das jetzt in dieser Zeit? Jetzt bist du, glaube ich, seit einer Woche, zwei Wochen schon wieder draußen auf dem Velo, aber es geht langsam vorwärts, aber...
Hey, ich bin dadurch vielleicht ein bisschen ein atypischer Athlet, oder? Also, wenn man mich auch gefragt hat, irgendwie Anfangskarriere oder egal wenn, die ehrliche Antwort, wenn die Leute mich fragen, was ist eigentlich dein Ziel oder dein Traum, dann habe ich immer gesagt, mein Ziel ist, um mein 100% oder 100% von meinem verfügbaren Potenzial abrufen. Und ob denn das langt, zum Weltmeister werden bei Rubik gewinnen, who knows. Aber einfach, wenn ich das Gefühl habe, hey, ich habe alles ausgereizt, was mein Körper in der Lage ist, zu geben, dann habe ich mein Ziel erreicht. Und darum ist irgendwie auch nur schon der Weg dorthin ist für mich fast gleich interessant wie der Wettkampf selber. Und meine Frau hat mir zum Beispiel gesagt nach dem Sturz, oh, es tut mir so leid für dich, eben die ganze Vorbereitung, all die Zeit, die du investiert hast. Und für mich war es so, das tut mir nicht einmal weh, dass das quasi die Arbeit quasi weg ist, sondern das hat mir Spass gemacht, oder? Also der Weg dorthin, der Prozess von dem Besserwerden, von dem Vorbereiten, ist etwas, was ich sehr geniessen und cool finde. Und darum habe ich es für dich, eben, ich muss mir wieder kein Ziel definieren. Mein Ziel ist, um jede Woche besser werden und jeden Monat besser werden, um wieder eben mein das Gefühl haben, ich kann wieder 100% von meinem physischen Potenzial abrufen. Und das ist eigentlich mein Ziel, oder? Und darum nehme ich es Schritt für Schritt und schaffe dorthin. Und ich bin eh der Typ, wo also mir muss keine zusätzliche Motivation noch irgendwie oder mich pushen, sondern mich muss man eher bremsen. Und darum, ja, funktioniert das dann schon, ja.
Du hast auch von dieser kindlichen Freude geredet, die du ganz in deinen Anfängen gehabt hast. Hast du das sehr schön beschrieben. In welcher Situation hast du das jetzt noch?
Ja, ich, also fast immer. Also wenn ich Velo fahre, ich sage immer, wenn ich heute aufhöre, mit der Profikarriere aufhören, dann ist es mal mein liebstes Hobby. Also das ist schon, ja, ich sehe es immer noch als riesiges Privileg, um zu sagen, der Sport ist mein Beruf. Sicher gibt es Momente, wo nicht so einfach sind und easygoing sind und so. Und gerade letztes Jahr war es schon auch ein schwieriges Jahr gewesen, weil ich habe gemerkt, so das Grundvertrauen vom Team zu mir und umgekehrt ist nicht mehr so rum gewesen. Und das habe ich bei Tudor wieder extrem gefunden und darum habe ich auch das Gefühl gehabt, bin ich wieder sehr, sehr happy, eben, um das zu machen. Und darum fällt es mir auch nicht so schwer, zum gehen, um die Trainingslager zu machen, weil ich wirklich eben, ich finde es wirklich einfach cool und es macht mir extrem viel Spass. Und ich weiss auch, eben die härten Trainings, die am meisten wehtun, sind die am meisten Fortschritte dann auch draussen raus kannst ziehen. Und sicher so das ganz kindliche Freude, ja, weiss auch nicht. Die kommt auf, wenn ich kann irgendwie einen 7-Stünder machen im Training und kann auf der Karte schauen, wo bin ich noch nie war und dann mir irgendwie heutzutage irgendwie ein GPS kreieren und dort rauffahren. Also rauffahren sage ich, weil der auf meiner Heatmap, der Ort, wo noch so ein bisschen Lücken hat, ist so ein bisschen der Norden und das ist bei mir dann über der Donau in Deutschland. Und dann kommt bei mir so ein bisschen wieder die kindliche Freude auf, weil eben als Kind bin ich einmal in der Primarschule mit zwei Clubkollegen über den Klausen gefahren und das war ein riesen Abenteuer gewesen. Und so ist es eigentlich eben das Abenteuer, wenn ich wieder neue Strassen entdecken darf im Training und ja, das ist immer noch sehr cool, ja.
Das, ich finde, es schließt sich extrem schön den Bogen, wie wir jetzt so mit der kindlichen Freude Velo fahren und vor allem, aber, dass wir jetzt ja, es hat uns natürlich alle sicher auch recht beschäftigt, als wir von dem Sturz gehört haben und jetzt hören, dass du da eigentlich ja, von guten Dingen bist und wieder Freude hast am Velofahren und du selber nicht so Druck machst und man sich das so gut vorstellen kann, wie du dir da die Route planst, so wie wir sie eben auch machen, wenn wir merken, oh, wir haben wieder mal ein Zeitfenster, wo wir selber auf das Velo können und ein bisschen weiter gehen können.
Ja, und das ist jetzt eigentlich mein erstes Ziel konkret, oder? Das ist wirklich wieder zum 7 Stunden Velofahren mit gehörig Druck auf dem Pedal, damit du auch ein bisschen weiter kommst. Und eben, so sage ich, ich mache mir selber schon, ich sage immer so schnell wie möglich, oder? Aber mein Arzt sagt immer so den schönen Spruch, Belastung nach Beschwerden, oder? Und dann ist es halt an dir zum Interpretieren, wie viel kann ich pushen, bevor es zu viel ist. Ich habe ein super Team um mich herum. Darum den Druck oder so, den mache ich mir ihn selber schon. Aber ich finde nur schon, wenn du darüber redest und sagst, ja, ich will dann zurückkommen, der Körper ist dort durch keine Maschine, oder? Und es ist eine spezielle Verletzung. Mein Arzt, eben, mein Arzt ist schon, wahnsinnig gehört, 8-mal Chief Medical Officer gewesen bei Olympischen Spielen, oder? Und hat gesagt, so eine Verletzung habe ich fängst einmal gehabt bei einem anderen Athlet, oder? Wo genau so oder ähnlich gewesen ist. Und darum hast du wie, ja, du weißt es auch nicht, oder? Sag mal, Schlüsselbein, weißt du, okay,
Schlüsselbein ist so der Klassiker.
Bam, vier Wochen stehe ich wieder am Start und gib ihm, oder? Und da, bei dieser Fraktur vom Trochanter Major in der Fachsprache, gibt es halt nicht schon ja, etliche Fälle. Also, zufälligerweise bist du da mein Trainingskollege, der Fabio Christen, hat das auch schon mal gehabt. Aber es war in einer ganz anderen Phase, gewesen, auch von der Karriere. Er war noch nicht Profi, war noch nicht Sport-RS etc. Und darum ja, ist jeder Fall wirklich individuell und ich muss so auf meinen Körper hören. Und meinen Körper zu verstehen, habe ich zumindest gelernt über die letzten Jahre von meiner Karriere.
Wir wünschen dir auch von ganzem Herzen, dass du die Freude so viel wie möglich kannst spüren und dass du so schnell wie möglich wieder ja, dein volles Potenzial kannst abrufen, so wie du dir das auch wünschst.
Danke.
Und ich nehme an, dass wir diesen weiten Weg damit nicht gemacht haben, ohne dass du wieder noch ein kleines Dessert im Köcher hättest, wie wir das ja oft, also ich meistens darf unseren Podcast abschließen.
Genau, ich schaffe es nicht immer, aber jetzt habe ich etwas dabei. In dem Sinn, merci vielmals, Stefan, hast du dir die Zeit genommen, dass wir dürfen zu dir kommen und hast du uns erzählt aus deiner, ja, Zeit, Profikarriere und doch ein bisschen vorher. Merci vielmals.
Ja.
Also, das ist der Zeitfahrer. Der Zeitfahrer fährt gegen die Zeit, aber die Zeit fährt mit. Auf der Startrampe zählen die Finger zurück und los geht's, drück, drück, drück. Er fährt so schnell wie es geht, er schaupet, schaupet mit den Beinen. Mit dem grossen Helm und den engen Hosen, mal geradeaus, mal runter, mal rauf. Links und rechts, mach dich klein, push, push, die, die, nur noch klein. Allein gegen die Uhr, allein gegen die Zeit, schaupen, schaupen, es geht nicht mehr so weit. Die Zeit vergeht schnell und dann wieder nicht. Es kommt gang neu nachher, bitte verzweifle nicht. King Kong, King Kong, dort vorne bist du daheim. Tick-Tack, Tick-Tack, ein Zeiger gegen zwei Beine. Der Zeitfahrer fährt gegen die Zeit, er fährt durch die Zeit und lässt sie hinter sich zurück.